wenig Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse am Donnerstag früh. Mein Name ist Torben Dill. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Tobias Dannenberg.
Na,
in alter Frische.
Welch herzliche Begrüßung. Das ist so finster draußen, ohne Scheiß. Also jetzt gefühltes Winter. Ja. Gefühltes Winter. Jetzt.
Ja, es ist wirklich, das ist auch so krass. Es ist einfach stockeduster. Ich habe erst gedacht, ich hätte die Jalousien noch unten, aber nee, ist nicht. Es ist einfach nur dunkel. Aber Tobi liegt. Für mich hier ist es irgendwie die dritte Aufnahme innerhalb von 36 Stunden. Für Tobi ist es sogar die vierte Aufnahme innerhalb von 36 Stunden.
Das ist cool.
Also, Content Creator des Jahres, ihr werdet das können wir schon morgen, also Freitag. So, für die Leute, die es erst Samstag hören, dann ist die Folge schon da. Aber heute ist Donnerstag, das geht heute noch online. Morgen 18 Uhr kommt eine Sonderfolge mit einem College-Experten. Immo Osterkamp, das kann man, glaube ich, schon verraten.
Ja, ich denke auch.
Was hat der alles gemacht? Der hat ja gefühlt vier Firmen.
Ja, ist witzig. Witzig. Ich habe mit Immo in der Jugend zusammengezockt, ganz kurz, und ihn dann noch ein Jahr gecoacht, da kenne ich ihn. Und inzwischen hat er es einfach geschafft, Vollzeit sich mit Football beschäftigen zu dürfen, beruflich. Und unter anderem, ich glaube, das ist so seine Herzensangelegenheit, 365 Athletes. Damit hilft er deutschen bzw. auch europäischen Spielern, ans College zu kommen. Und es ist total spannend, was damit alles verbunden ist, was das für ein Aufwand ist, was man bedenken muss, wann ist es überhaupt möglich. Ne, man hat nicht so ein großes Zeitfenster, um den Sprung nach dem Schulabschluss ans College zu schaffen. Also das ist super spannend. Hört auf jeden Fall rein. Und vor allem, wenn ihr selber noch junge Footballspieler seid und glaubt, ihr seid ganz gut, dann hört erst recht rein, weil vielleicht ist so ein Camp für euch ganz interessant. Also dann lohnt es sich auf jeden Fall, weil ganz ehrlich, mein Fazit dieser Folge war, fuck, ich bin zu alt. Wo war das vor 10 Jahren? Wo war sowas vor 10 Jahren, Tor?
Das gab's einfach nicht.
Ja, leider.
Das gab's einfach nicht.
Deswegen, wir sind zu alt,
Tor. Einfach
Scheiße.
Ganz klar sagen.
Ja. Egal, hört rein, ja. Es lohnt sich, wird eine coole Folge und es war eine coole Aufnahme, es war ein cooles Interview, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, und danach, Tor, hatten wir auch noch ein Interview. Das war dann die nächste Aufnahme im Bunde, ey. Da wurden wir mal interviewt.
Richtig, das können wir auch schon sagen. Das kommt, das wissen wir jetzt schon. Irgendwann Mitte November bis Anfang Dezember wurde uns jetzt gesagt. Mit American Football Fans. Habe ich das richtig gesagt? Für Football Fans Germany. American.Football Fans Germany. Der hat uns interviewt. Wollte wissen, wie wir so zum Podcasten und so weiter gekommen sind, woher wir uns kennen. Also wer uns ein bisschen näher kennenlernen möchte, ne, da menschelt es. So, wir sind gespannt, was daraus jetzt geschnitten wird, was wir so erzählt haben. Wir fanden uns lustig.
Wir fanden uns lustig, genau. Und wir sind auch gar nicht ins Schwafeln abgedriftet. Das kennt man natürlich nicht von uns. Ne? Also das machen wir nie. Also es ist ja nicht so, dass wir abdriften. Das ist
unser Ding.
Wir bleiben immer geradlinig dabei, was wir vorhaben. Fakten. Kein Spaß, kein Lachen, einfach Fakten.
Sowieso nie. Also wir rattern das jetzt hier runter.
Das ist kein witziger Podcast.
Deswegen würde ich jetzt...
Ja,
leg los. Es auf jeden Fall
wir nicht reden sein. Schon wieder viel
also
zu lange.
Wenn ihr also jemals gelacht habt bei diesem Podcast, dann seid ihr nicht die Zielgruppe.
Dann habt ihr unsere Intention nicht verstanden. Das ist ernst, das ist ja das ist Business. Okay, Torben.
Mir ist erstmal aufgefallen, wie ironiebefreit Menschen teilweise sind. Also damit Menschen Ironie verstehen, musst du halt bei einem Podcast einen Untertitel bilden und sagen, das ist Ironie.
So ein Alert, so eine Sirene. Ironie, ja. Ironie.
Ja, genau. Also, das ist echt krass. Ja, aber mein Gott, das ist hier künstlerische Freiheit, was wir hier betreiben. Deswegen, wir legen jetzt hier los.
Wir sind Satiriker, NFL man nennt News. Uns auch die Böhmermanns der Football-Szene. So, wir sind, ja, das ist...
Oh.
Nein, nennt man uns nicht. Na
gut, okay. Aber die Messlatte.
Ja, die kommt hin.
Wir könnten uns selber so nennen, das ist ja das Gute.
Stimmt, wir können ja machen, was wir wollen, das ist ja geil, das ist ja ein Podcast. Wir können machen, was wir wollen, wir können sagen, was wir wollen. Nein, so, kommen wir zur NFL, zu den allgemeinen NFL-News. Tom, hast du da was?
Ja. Ey, wir sind so aktuell, ne? Wir sind so aktuell, das ist das Tolle bei unseren Folgen, ne? Mark Ingram ist wieder bei den Saints. Wie findest du das? Er wurde jetzt getradet. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wofür, aber er wurde getradet. Er ist wieder bei den Saints. Die haben es auch alle schon bestätigt. Ich finde es total geil, dass beide, dass Ingram und Kamara wieder zusammen sind.
Ja, das Ding ist, also ich finde es aus so vielen verschiedenen Perspektiven nice. Weil einerseits passen Ingram und Kamara richtig gut zusammen. Weil Kamara macht einfach alles und Ingram kommt dann wieder Hammer aufs Feld und ballert das Ding dann halt in die Endzone rein. Also die ergänzen sich gut. Du hast einen Powerback und du hast Kamara, der eher ein bisschen shifty ist, zwar auch downhill laufen kann, aber eher der shifty Guy ist und der auch die Bälle fängt. Und dann hast du halt Ingram, den du bei 3 und 1 holst, um das First Down zu holen. Ja, den lässt du auf dem Halfback Dive die Mitte zerschmettern. Das heißt, das passt gut und ich mag die Story. Ja, Ingram, ehemaliger Saints-Spieler, jahrelang out of Alabama, Heisman Trophy Winner, viele gute Jahre mit den Saints und jetzt ist er wieder da und so eine Story mag ich, so eine Stories mag ich. Ne, zeigt, dass er dort zufrieden war, sonst wäre er nicht wieder hingegangen. Zeigt, dass er sich dort wohlgefühlt hat. Immer noch der gleiche Headcoach da, immer noch Sean Payton. Ja, von daher finde ich die Story mega und ich glaube, es hilft auch den Saints. Und gerade muss ich auch sagen, er hat es geschafft, Tom. Er spielt nicht mehr für die Texans. So, ich glaube, da freut er sich.
Das ist auch ein Riesenziel für viele.
Ja, ne? Leider, also, ja.
Brandon Cooks wird sich denken so, ey, nimm mich mit, ich war auch schon mal da, ich kenne Sean Payton auch noch.
Ja, kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Digga, bitte. Ich komme auch mit in deiner Sporttasche. Also ich wohne in deinem Lockerroom, aber bitte. Ja, nein. Ja. Also ich finde es nice. Ich habe mich gefreut, als ich das heute Morgen gelesen habe. Dachte erst, ist das NFL-Memes? Nein, es war NFL-News. Ja, deswegen feiere ich.
Was ich witzig fand, mein guter Freund Chris Lieber hat mir jetzt geschrieben, ja, jetzt sind die Texans Trash. Und ich meinte, die waren vorher schon Trash.
Wie jetzt? So. War Ingram eigentlich der absolute Number One? Ich meine, die haben ja auch Philipp Lindsay oder Lindsay?
Ja, aber er war
Johnson haben sie auch.
Philipp Lindsay,
ja, Lindsay. Ich verwechsel ihn immer mit dem Center, also Lindsay. Philipp Lindsay, ja, genau. Hm. Ja, und Johnson hatten sie ja auch. Also haben sie auch.
Aber ich glaube, der offizielle Leading Back war schon Ingram, aber natürlich haben Lindsay und David Johnson. Ja. Bei Johnson muss man immer den Vornamen dazu nehmen, ne? Sonst weiß man nicht, wer es ist.
Ja, das stimmt.
Aber auf jeden Fall, die haben halt auch Raps gekriegt. Also, das muss man ja schon sagen.
Und wie findest du den Trade? Ich meine, wir können noch nicht wissen, was die Bedingungen für diesen Trade sind, weil sie noch nicht ganz ausgehandelt sind, Stand jetzt. Oder zumindest Stand vor 20 Minuten. Also, ne, vielleicht ist das jetzt schon wieder anders, wahrscheinlich nicht. Aber wie findest du den Trade aus Texans Perspektive?
Bei den Texans geht es für mich darum, möglichst viel Kapital aus den jetzigen Spielern zu holen. Und man weiß bei Mark Ingram, er ist ein super Locker-Room-Guy, aber man weiß, er ist jetzt nicht die Zukunft. So. Und für die Houston Texans geht es ja genau darum. Die wollen jetzt Draft-Ressourcen wieder reinkriegen, die Bill O'Brien halt verscherbelt hat. Und die wollen irgendwie evaluieren, wer von ihren günstigen Spielern verdient einen zweiten Vertrag. Und Mark Ingram würde sicherlich einen zweiten Vertrag verdienen, hat aber vom Value her gar nicht so sozusagen. Dann, wenn die Texans gut werden, so in 3-4 Jahren eventuell, ne, dann ist Mark Ingram halt schon uralt. Und deswegen ist es total vernünftig, den jetzt wegzutraden und sei es für einen Siebtrunden-Pick.
Ja, also, auf jeden Fall.
Hat man wenigstens einen Siebtrunden-Pick. Das ist mehr als sozusagen vom Value her, mehr als man erwarten kann, quasi.
Ja. Das müssen sie jetzt machen. Die haben ja ein paar Veteranen, ne, die auch noch ein, zwei gute Jahre haben und wo vielleicht ein Team, was gerade im Super Bowl-Fenster ist, im Win-Now-Mode, sagen kann, okay, ey, mit dem können wir noch was anfangen, der bringt uns weiter, aber der bringt uns jetzt weiter. Und deswegen Texans machen alles richtig, wenn sie da Winterschlussverkauf bei den Texans gerade.
Ey, so ein Brandon Cooks? Kann ich mir Brandon Cooks bei den Chiefs oder so? Haben so einen Outside-Receiver.
Oder ey, Brandon Cooks bei den Giants. So, die haben ja gerade ein paar Verletzungsprobleme auf der Position. Ja. Ey, es würde auch passen. Also jetzt, was mir so spontan einfällt. Achso, dann kommt er zwar so ein bisschen vom Regen in die Traufe, aber es ist erstmal egal. Ist ja hier die NFL.
Brandon Cooks bei den Patriots.
Ja, stimmt. Mal
erwähnen. Brandon Cooks ist eine 1. Und eine 1 haben wir nicht. Also,
und das wäre auch eine Rückkehr.
So von ja, und es wäre auch noch egal. Brandon Cooks hat da schon überall gespielt. Der scheint nicht der einfachste Charakter zu sein, wie ich mal gelesen habe. Aber er hat halt auch überall abgeliefert, ne? Also der ist schon ein guter Spieler.
Ja, da muss es Charakter-Issues geben. Ja, weil, also, Der ist ja gut. Ja. Der ist ja gut. Und trotzdem, also normalerweise, ey, der hat ja Number One-Potenzial. Also in seinen besten Seasons war das der Number One-Receiver für seine Quarterbacks. Und trotzdem wird er weggegeben. Also da muss, sonst du behältst den Number One-Receiver. Den gibst du nicht weg. Ja, das ist kein Running Back.
Im Normalfall schon.
Ich bin echt gespannt, was man für einen alten Running Back bekommt. Also der Siebtrunden-Pick, der in 5 Jahren oder so. Oder genau, der noch conditional ist und wenn er nicht spielt, dann ist es Undrafted Free Agent Signing. Oh, keine Ahnung. Dann darf das Team Shotgun sagen bei einem Undrafted Free Agent oder irgendwie sowas. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie ein Zitronen-Pick sein für den nächsten Draft oder übernächsten oder so. Okay.
Ja, das glaube ich auch.
Haben wir noch was?
Das werden jetzt nicht Welten sein. Ja, es gibt schlechte Nachrichten.
Ja, leider.
Traurige Nachrichten, obwohl es Donnerstag ist. Ne? JJ Watt hat sich am zweiten Quarter am Sonntag die Schulter verletzt, hat es irgendwie gebacken gekriegt, noch bis zu Ende zu spielen, muss sich aber jetzt einer Schulterreparation unterziehen, was gleichbedeutend ist mit einer, dass seine Saison vorbei ist. Also seine Saison ist vorbei, ist eine Season-Ending-Injury. Und das ist extrem schade, weil er hat die drittmeisten Quarterback-Pressure für alle Defense-Tackles in der Liga erzielt, war ein unglaublich wichtiger Faktor in der Run-Defense und er ist natürlich auch einfach ein Leader. Also absolut. JJ Watt, jetzt auf jeden Fall ein Verlust für die Cardinals, für die NFL als Marketinginstrument natürlich auch. Macht so ein bisschen, er hat 2 Jahre sozusagen, die Cardinals wurden kritisiert dafür, dass sie JJ Watt so einen Vertrag gegeben haben, weil er halt verletzungsanfällig ist. Aber da steckst du, also ich würde jetzt sagen, in der Verletzung steckst du halt nicht drin.
Ja, also weißt du, so dieses verletzungsanfällig, ja, der hat Pech gehabt in den letzten Jahren, ja, der hat sich leider oft verletzt, was seine Karriere zumindest zum Ende hin so ein bisschen ausgebremst hat oder gerade ausbremst, aber es ist halt auch, ich meine, guck dir JJ Watt mal an, ja, also da kannst du jetzt nicht sagen, ja, ich meine, er ist ein bisschen älter, aber er sieht jetzt nicht so aus, als würde er nichts dafür tun, dass er sich nicht verletzt, so, ne? Also ich glaube, der ist präventiv schon ganz gut unterwegs, so, das ist einfach Pech. Das ist die NFL, du kannst dich halt jederzeit verletzen und gerade da vorne, wenn du an der Front stehst, sage ich mal, und dich permanent mit einem O-Liner prügelst, ja, und den Running Back stoppst und da in der Box, das kann halt passieren, die Schulter ist empfindlich, Schulter und Knie, wie willst du denn das, kann immer passieren. Ja. Und wie krass ist es bitte, dass er das Spiel noch durchgezogen hat. Ja, das finde ich.
Einmal das. Das ist immer, also das ist für mich immer, ja, es ist unvernünftig, und aber dann, es ist schon ein bisschen heroisch.
Die Frage ist, ob er es überhaupt gemerkt hat im Spiel. So voller Adrenalin, sich gedacht, okay, zwickt ein bisschen, aber wird schon nicht so schlimm sein. Und wer kennt es nicht? Und dann kommst du zur Ruhe und nach dem Spiel und denkst dir, ha, verdammt, das ist doch schlimmer als gedacht. Also so kann es natürlich auch gewesen sein.
Ja, das wissen wir prinzipiell nicht. Was mir bei ihm sozusagen eigentlich ein bisschen Sicherheit gibt, ist, der hat jetzt nicht, keine Ahnung, jedes Mal Knie, jedes Mal Knöchel oder jedes Mal Hüfte, sondern er hat immer was anderes. Das heißt, davon ist erstmal nichts chronisch.
Das stimmt.
So.
Das stimmt.
Von daher, das kann tatsächlich einfach Pech sein. Da würde ich mir jetzt nicht so den Kopf machen. Schade, dass die Saison für ihn vorbei ist. Die Cardinals sind auf einem richtig guten Weg. Die werden auch ohne ihn auf einem guten Weg bleiben. Aber er ist natürlich auch, also ich finde diesen Leader-Aspekt gar nicht so unwichtig.
Gut, aber das kann er immer noch sein. Ne? Ist er immer noch da als Präsenz. Ja. Also ist immer noch als Typ da. Dann halt nicht dressed und auf dem Feld, aber dann kann er nach Sideline sein Team pushen, im Lockerroom sein Team pushen. Und JJ Watt wird das noch weiterhin machen, weil JJ Watt ist für mich der Bilderbuch-Amerikaner. Der erfüllt so viele Klischees. Ja. So viele. Ja, also es ist kein Wunder, dass den die NFL jahrelang absolut, wie du schon gesagt hast, als Marketing-Instrument verwendet hat und überall sein Gesicht zu sehen war. Er war einfach ideal dafür. Ja.
Definitiv.
Na gut. So, hast du noch was?
Ich wollte jahrelang auch aussehen wie er.
Blond.
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 Muskulös.
Ah, das, okay. Daher weht der Wind. Markante Kieferknochen.
Ja. Ja.
Schön. Okay, hast du noch irgendwelche NFL-News? Ich habe genau die beiden.
Ich habe auch exakt, das ist passiert von Dienstagnacht auf Donnerstag früh. Aber wir sind richtig aktuell, weil das ist erst vor 2 Stunden oder so passiert. Von daher, ich würde sagen, jetzt kommt Werbung. Quark10, firstdown.eu. Ihr kriegt bei firstdown.eu nämlich gerade 10% auf Sideline-Caps und alle möglichen NFL-Caps, die ihr euch auf den Kopf setzen könnt. Einfach mal reinschauen, damit ihr auch so eine schöne Cap habt, wie die Tobi gerade aufhat, von den Chargers oder von allen möglichen anderen Teams. 10% mit Quark10 bei firstdown.eu. Viel Spaß! Werbung Ende.
Caps, die euch
Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Spielen.
Caps, die euch auf den Kopf setzen könnt. Ich überlege gerade, wo man sich eine Cap noch hinsetzen kann.
Es gibt für alles einen Fetisch, Tobi.
Okay, alles klar, kommen wir zu den Spielen dort. Kommen wir zu den Spielen. Game Day Predictions. Und wir fangen wie jedes Mal mit unserem Donnerstagspiel an, logischerweise. Und das findet statt zwischen den, das ist auch ein sehr geiles Spiel, Green Bay Packers und den Arizona Cardinals, und das Spiel hat mal Primetime-Game verdient, würde ich sagen. Das ist
Hier
mal wirklich ein Primetime-Spiel.
Ja.
Primetime-Spiel, so 6-1 Packers gegen 7-0 Cardinals. Was hast du? Was hast du?
Wen Primetime-Spiel.
Primetime-Spiel. Optimus Prime-Spiel. Wen hast du?
Hast du gerade wirklich Optimus Prime gesagt?
Ey, es ist früh, lass mich in Ruhe. Mach einfach weiter. Kannst du umsonst überhörst du das doch
machen
auch?
Machen wir hier
Ja, sonst überhörst du sowas doch auch, Alter.
Komm. Machen wir Machen wir hier Transformers-Witze?
Ja, scheinbar.
Und es ist richtig traurig, dass ich weiß, dass, also ich kann es ja leider zuordnen. Und Transformers war eigentlich eine gute Filmreihe, muss man auch sagen.
Das ist nicht traurig, das ist Allgemeinwissen. Ja, in unserem Alter kennt man das. Nicht wegen Optimus Prime, deswegen kennt man die Filme nicht. Man kennt sie aus anderen Gründen, aber gut.
wegen Megan Fox.
Ja, gut.
Machen wir uns nichts
vor. So, mitten in der Pubertät kommen diese Filme raus. Ja, let's go. Okay, Packers Cardinals. Wen hast du? Ich fand's schwierig.
Dieses Spiel habe ich auch, ich hatte erst gedacht, also ich habe jetzt hier ganz, also ich habe heute diese Woche, mache ich hier ganz viel wilde Picks, und ich wollte eigentlich direkt am Donnerstag mit einem wilden Pick anfangen. Also eigentlich wollte ich auf die Packers setzen.
Ja.
So, weil ich gesagt habe, so Aaron Rodgers wird sich hier nicht von Kyler Murray auf der Nase rumtanzen lassen. Und wer soll Devonta Adams covern?
Aber.
Dann habe ich mir die Cardinals angeguckt und dann habe ich mir gesagt, naja, aber wer soll denn den kompletten Receiving Corps der Cardinals covern?
Ja.
Und wir bin jetzt wieder beim Sieg Cardinals. Einfach nicht aus Überzeugung, sondern aus Vernunft.
Naja, und wie sich jetzt herausgestellt hat, wird Aaron Rodgers Adams auch nicht haben, weil Covid. So,
oh.
Der ist raus.
Covid.
Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, naja.
Dann ist hier die Nummer ja klar.
Dann
gibt es ja gar keinen anderen Receiver, weil laufen können sie ja auch nicht.
Dann habe ich mir aufgeschrieben, okay, Lazard hat in den letzten beiden Spielen einen Touchdown, und Rodgers schafft es irgendwie den jetzt zum absoluten Number One Receiver zu machen. Einfach nicht, weil er es ist, sondern weil Rodgers das will. So. Und Lazard wird ein richtig großes Spiel haben. So, aber dann habe ich eben gelesen, Lazard ist nicht geimpft und deswegen auch raus. Weil es nicht rechtzeitig alles, ja, kann nicht alles, also das Protokoll oder wie auch immer das abläuft, kann nicht eingehalten werden, bla 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 bla. Ja. Deswegen ist er auch raus. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, wen hat er denn dann noch? So, ja, Sam Brown. Ist nicht der Number One Typ. Cobb ist dein sicherer Force-Down-Typ scheinbar oder Third-Down-Typ, aber jetzt auch kein Number-One-Receiver mehr. So, und dann sein Tight End Tonyan gefällt mir gut. Da habe ich dann überlegt, hole ich mir den bei Fantasy? Macht der gerade Sinn? Weil wen hat denn Rodgers sonst? Ne? Aber ich habe auch gerade mehr Uzoma geholt von den Bengals, und die spielen gegen die Jets. Also da gehe ich einfach mal auf Touchdowns, dass der 1-2 abbekommt.
Ja, und Uzoma ist auch der bessere Pick in dem Fall, also der sicherere Pick.
Ja, ja, genau. Tonyan hat, glaube ich, richtig Upside. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass der in dem Spiel richtig rasiert, weil Aaron Rodgers auch ohne Receiver gut spielt, und dann wirft er halt die ganze Zeit auf seinen Tight End. Aber auf jeden Fall hat er ja niemanden. Dann gibt es noch die Verletzungen in der O-Line, die sowieso schon die ganze Zeit präsent sind, und in der Defense, und mein ganzes, alles schreit in mir Cardinals, aber ich irgendwie, weißt du, ich habe von Anfang an die Packers getippt, und mein Bauchgefühl sagt mir, dass Rodgers das irgendwie hinkriegt, und trotz all dieser Verletzungen traue ich mich gerade nicht, das Team zu switchen, und weißt du was, ich bleibe jetzt einfach bei den Packers. Das ist super unwahrscheinlich, aber ich will Dienstag sagen können, so, ich will Dienstag nicht sagen, Mist, warum habe ich das geändert? Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich lasse jetzt hier einfach mal die Packers stehen und gucke, welcher Receiver einen riesen Tag haben wird. Aber.
Ey, ich kann dir tatsächlich nur sagen, ich habe auch Bauchweh damit, gegen Aaron Rodgers zu tippen, tatsächlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der bringt sich mit diesem Sieg gegen die Cardinals ohne Receiver einfach in die MVP-Konversation.
Ja.
Und will es aber so, meine Vernunft sagt mir jetzt Cardinals und das ist ein sicherer, also ein vermeintlich sicherer Pick
Ja.
bei dem ganzen Quatsch, den ich heute noch erzählen werde.
So, das Ding ist, ich sage jetzt Packers, aber trotzdem würde ich mich nie trauen zu sagen, dass das jetzt ein Ü-Ei ist, trotz dieser Verletzung. Also, okay, Tom, da haben wir doch schon mal die erste unterschiedliche Meinung oder auch nicht, oder beziehungsweise wir haben die gleiche Meinung, nur ich habe nicht den Mut, mich gegen mein Bauchgefühl zu stellen, deswegen bleibe ich bei den Packers. Du tippst auf die Cardinals und ich würde sagen, wir kommen zu den Sonntagsspielen. Die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons. Oha.
Oh, jo, 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 jo. Tatsächlich muss ich hier sagen, dass ich von wenigen Teams so enttäuscht bin mit der Zeit, wie von den Carolina Panthers. Und ich habe das Gefühl, die sind vollkommen von der Rolle. Und ich möchte jetzt erstmal sehen, dass sie scoren können. Und von den Falcons wissen wir mittlerweile, dass sie zumindest Kyle Pitts richtig einsetzen können. Dass ich davon ausgehe, dass Calvin Ridley jetzt mit der Zeit wieder besser wird. Und damit, dass sie auf jeden Fall scoren können. So, und selbst wenn die Defense nicht die beste ist, was sie definitiv nicht ist, aber vielleicht wird es gegen die, es wird vielleicht reichen, um die Carolina Panthers Offense einzuschränken. Also es wird definitiv, glaube ich, reichen. Und daher gehe ich Sieg Falcons. Alles
Safe.
andere würde mich überraschen.
Safe. Ich auch. Weißt du, ich war an dem Punkt, ich brauchte noch eine Defense für Fantasy und ich habe ernsthaft für einen kurzen Moment die Falcons Defense aufgestellt. Nicht, weil sie gut war, sondern weil ich dachte, die Panthers Defense wird einfach, Offense wird einfach so schlecht spielen, dass das funktioniert. Hab's dann doch nicht gemacht, hab mir die Bears oder so geholt. Aber für einen kurzen Moment hatte ich die Falcons Defense im Line-Up, die ich wirklich nicht so gut finde. Und die Offense, ey, Matt Ryan, 10 Touchdowns und eine Interception in den letzten 4 Games. Kyle Pitts, hast du schon gesagt. Also, wenn sie den vernünftig einsetzen, dann sehe ich keinen Weg. Das könnte ich mal die Falcons gewinnen. Verlieren. Das könnte ich mal die Falcons verlieren. Egal wie hoch sie führen. Vielleicht wird es wieder
Die
knapp,
geben sich.
so wie immer. Sie geben sich immer Mühe, Spiele knapp werden zu lassen. Aber ich glaube, das wird relativ deutlich. Und ich bin mal gespannt, wie die QB-Situation bei den Panthers ausschaut. Gibt es da schon irgendwas? Nee, ne? Also.
Ja, also so wie ich gehört habe, soll Sam Darnold weiterhin erstmal starten.
Ja. Also dann
So.
war das so ein
Also
Benchen.
das ist so das, was ich bisher,
Ja.
ja, so
So in.
einfach, das war ein Benchen, also der Coach hat gesagt, er wollte deinem Team nochmal den letzten Schub geben und das war so die letztmögliche Option, um irgendwie einen Ruck durchs Team zu bringen. Hat nicht geklappt. So.
Ja,
PJ Walker hat jetzt auch nicht Bäume ausgerissen.
ist jetzt halt auch so ein bisschen, du willst dein Quarterback schon. Wenn es so gar nicht läuft, ne, dann nimm ihn doch runter, damit er sich sammeln kann. Ja, ich denke auch, dass Sam Darnold starten wird, aber das heißt ja noch nicht, dass er auch gut spielen wird. Ne? Also mal gucken. Eins kann man, glaube ich,
Richtig.
sagen: die Panthers, ich glaube, alle Panthers-Fans beten, dass Christian McCaffrey so schnell wie möglich zurückkommt. Ich glaube, das kann man, ohne dass ich Panthers-Fan bin in dem Sinne, aber ich glaube, da kann man sich dann doch reinfühlen und lehnt sich hier jetzt gerade nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man das sagt. Okay, da haben wir beide die Falcons. Nächstes Spiel: die Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Also,
Ja.
Tom, Ü-Ei-Zeit?
Vor der Saison werde. Nein, nein.
Nein.
Aber vor der Saison wäre das ein richtig geiles Spiel gewesen. Hättest du mich vor der Saison gefragt, auf welches Division-Duell ich mich richtig freue, da hätte ich gesagt, ey, Bills gegen Dolphins, das kann eine richtig enge Kiste werden. Ey, das wird richtig gut. Ja, hab mich richtig verschätzt. Die Bills sind halt wirklich gut. So, die haben Stellen gerade, also mindestens eine Top-3-Defense, würde ich sagen. Ich finde es immer ein bisschen schwer, die eine Top-Defense zu benennen, aber die Bills-Defense ist, glaube ich, schon die ausgeglichenste momentan, so was, so wenn ich durch die Positionsgruppen durchgehe.
Ja.
Ja, und die Dolphins, ich habe am Dienstag gesagt, die Dolphins finden einen Weg zu verlieren. Und ich glaube, die Bills werden ihnen ganz viele Wege aufzeigen, zu verlieren.
Ja, ich glaube, das halt auch. Und weißt du, das Ding ist, man hat immer bei den Dolphins davon gesprochen, ja, Tua ist nicht die Antwort, aber der Rest passt doch. Und was machen wir jetzt? Holen wir uns Deshaun Watson, weil wir sind Playoff-Contender. Wir sind vielleicht Super Bowl-Contender, wenn man einen ganz optimistischen Fan gefragt hat, ja. Und es scheitert an unserem Quarterback und Tua. Ja, aber Tua hat letzte Woche eigentlich ganz gut gespielt. Klar, der hat zwei dumme Interceptions geschmissen und deswegen haben sie am Ende auch unter anderem verloren. Aber es war nicht nur Tua. Tua hat wenn man von den beiden Picks mal absieht, und es ist schwer von sowas abzusehen, aber ansonsten haben die Zahlen gestimmt. Und das war vielleicht eins seiner besten Games im
Ja.
Dolphins-Jersey und sie haben trotzdem verloren gegen die Falcons. Gegen die Falcons? Ja, gegen die Falcons. So,
Ja.
und das zeigt ja, dass nicht nur Tua das Problem ist. Dieses Team hat gerade ein großes Problem in der O-Line, in der Defense, überall, überall. Und ja, also hier kann man nicht für die Dolphins tippen. Also beim besten Willen nicht. Wer das als Ü-Ei nimmt, der ist einfach nur, der redet. Das ist dann kein, das kann man nicht begründen. Ich könnte es an dieser Stelle nicht
Ja.
begründen, warum hier irgendwie, also mir fällt kein Argument ein, warum die Dolphins das gewinnen könnten. Ich meine, die Bills kommen sogar aus der Bye-Week. Die sind frisch. So. Also gar kein, mir fällt nichts.
Vielleicht haben sie ihren Rhythmus verloren
Ja, toll.
in der Bye Week.
Jetzt kommt der Küchenpsychologe. Storm Dill, der Küchenpsychologe, hat
Ja.
eine Antwort, warum die Dolphins das gewinnen könnten. Nein, also definitiv Buffalo Bills.
Nein.
Absolut Buffalo Bills. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die San Francisco 49ers gegen die Chicago Bears. Boah, das war eklig zu
Oh,
tippen. Also das war
mit
eklig.
dem, da habe ich, also einmal, ich habe mir tatsächlich einfach nur aufgeschrieben, kein schönes Spiel.
Ja, safe.
Ich erwarte hier wirklich so ein richtig ätzendes Spiel. Und das ist einer meiner Picks, wo ich sage, ich glaube, ich picke hier gegen den Favoriten. Für mich gewinnen das die Chicago Bears.
Gibt's in dem Spiel Favoriten aktuell? Sind die
Ja, ich
49ers
glaube, die 49ers sind schon,
es
ja,
würdig,
49ers sind
Favorit genannt
Favorit.
zu werden aktuell? Ja.
Ja, ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich habe auch die ganze Zeit wieder hin und her überlegt und dachte mir so, ja, Shanahan wird schon Samuel in irgendeiner Form vernünftig einsetzen und wenn Trey Lance laufen kann, dann spielt vielleicht der und darauf können sich die Bears nicht einstellen. Ich glaube, die Bears Defense ist gut genug, um die Offense der 49ers, die gerade echt eingeschränkt ist in dem, was sie machen können, also einzudämmen, dass die nicht viel scoren. Und wenn die 49ers weniger als 20 Punkte scoren, dann gewinnen das die Bears, weil Justin Fields wird nicht nochmal ein 5-Turnover-Game haben, weil Matt Nagy wird schon einen Gameplan auf die Beine stellen, der irgendwie Herbert in den Mittelpunkt rückt und Justin Fields einfache Reads gibt und ihn eventuell selber laufen lässt.
Ja.
Und deswegen sage ich, so ein 21-20.
Ich hatte für dieses Spiel erst ein Over und Under, oder nennen wir es einfach mal eine These, die lautete irgendwie so: Das ist das Spiel, wo beide Quarterbacks gebencht werden im Game. Und dann ist mir eingefallen: Ach nee, warte mal, Andy Dalton ist ja auch irgendwie noch scheintot und Trey Lance ist auch angeschlagen. Also vielleicht kriegt er, wenn er sich dressed, vielleicht kriegt er ja ein paar Snaps, aber okay, starten kann der nicht und beziehungsweise er kann auch nicht übernehmen, weil ich vermute mal, der ist tatsächlich noch ein bisschen angeschlagen. Ne? So, also die These hat nicht funktioniert, aber das sagt trotzdem einiges über dieses Spiel aus. So. Und ich glaube, am Ende gewinnt vor allem der Quarterback, der weniger Fehler macht. Ich glaube, beide stützen sich ein bisschen auf ihre Running Backs. Bei Kyle Shanahan, ich meine, irgendwie ist das, du kannst ja lesen, was du willst. Das ist ja ein Genie. So, also der Typ wird ja in den Himmel gelobt ohne Ende. Ja. Und irgendwie glaubt jeder, egal wie schlecht eine Offense gerade ist und wie groß das Quarterback-Problem ist, wenn es jemanden gibt, der da was aus dem Hut zaubert, dann er. So, und ich kann mir vorstellen, dass wir da wirklich auch ein großes Game von Elijah Mitchell auf Running Back sehen, ähnlich wie wir das dann bei den Bears mit Herbert sehen, dass es also eher auf dem Boden gewonnen wird, ne, dass Deebo Samuel vielleicht auch mal einen Ball auf der Motion kriegt oder wie auch immer. Ne, also, dass es da kreativ wird und dass das nicht die QBs gewinnen. Aber die Bears Defense ist natürlich schon stark, ne, das muss man auch sagen. Und ich glaube auch nicht, dass Justin Fields so viel Turnover macht. Aber ich glaube, am Ende ist die Offense unter Jimmy Garoppolo ein bisschen abgeklärter und gewinnt das Ding am Ende. Aber auch so richtig ugly. So richtig, bah.
Favorit sind sie ja.
Ja, also ich würde
Also ich
mal
versuche hier
die Wettquoten
so einen
interessieren.
Experten,
Ja.
so ein ja, so das für, ich versuche jetzt hier einen Expertentipp zu platzieren und setze jetzt einfach auf die Chicago Bears, obwohl ich weiß, dass die 49ers eigentlich die safere Nummer sind, sagen wir es so.
Weißt du, was mich mal interessiert?
Aber ich baue auf die Defense der Bears. So, das ist so der Punkt.
Mich interessiert mal, wie die Rolle von Montgomery ist, wenn der zurück ist. Na, weil Herbert performt krass. Ob der dann noch der Number, also wahrscheinlich der Number One Back ist, aber wie der Split ausschaut, weißt du? So Montgomery und Herbert, weil der gefällt mir richtig gut. Und es wär schon ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, dass Montgomery genau das gleiche hatte mit Howard. Also Jordan Howard, krasse Season, und dann kam irgendwie David Montgomery rein und dann war es Montgomery und Howard irgendwann verschwunden und bla. Und jetzt ist das gleiche mit Herbert. Also bin ich mal gespannt, wie das Backfield von den Bears aussieht, wenn der wieder da ist. Nicht so
Also wenn
relevant.
sie es schlau machen, lassen sie einfach beide spielen.
Ja,
Also.
50-50-Split, aber das könnten beides so Backs werden, die irgendwann sagen, ey, wir sind absolute Number-One-Backs, wir wollen hier keinen Split. Na gut, egal, das ist Zukunftsmusik, hab ich gerade so drüber sinniert. Kommen wir zum nächsten Spiel. Zum nächsten Spiel, die Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Division Game. Wird auf jeden Fall aufgeheizt. Das Spiel neigt dazu, aufgeheizt zu sein. Miles Jarrett verprügelt gerne Leute mit seinen Helmen.
Ja. Aber also die Teams hassen sich. Ich sage jetzt hier ganz klar, Sieg Browns. Egal, ob Case Keenum spielt oder Baker Mayfield. Ich sage, das Skill-Level der Browns ist deutlich höher als das der Steelers. Die Browns-Defense hat sich gefangen. Die Steelers-Defense wird auch gut sein, keine Frage. Aber die Browns haben mit Keenum eine höhere Baseline als die Steelers-Offense. So.
Ja, das ist auch wieder so ein Game, wo mein Bauchgefühl irgendwie Steelers schreit, aber wo ich diesmal dann doch nicht mit meinem Bauchgefühl gehe und hier auch auf Cleveland setze. Einfach, es ist immer noch eine Nummer 3 Defense, ne, wenn sie funktioniert. Und das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie gut sie Najee Harris stoppen können. Ich glaube, das wird ein Faktor. Pittsburgh darf nicht anfangen, den Ball zu laufen. Dann kann das Pittsburgh gewinnen. Und wenn die Browns es schaffen, und ich glaube, sie schaffen es, Najee Harris zu stoppen, dann gewinnt das nicht Big Ben mit seinem Arm. Und dann ist Case Keenum abgeklärt genug, um das Ding nach Hause zu holen. Ja, von daher auch hier klar. Also nicht klar, aber auch Cleveland Browns. Okay.
Genau. Also klar wird es nicht. Es wird wahrscheinlich nicht mal ein Touchdown-Unterschied.
So, ja, das glaube ich auch nicht. Es wird ein knappes Ding. Aber am Ende sagen wir beide Cleveland Browns. Okay, nächstes Spiel. Die Philadelphia Eagles gegen die Detroit Lions. Und also.
Hier habe ich mein Ü-Ei platziert.
Ja, das ist dein Ü-Ei? Okay, dann.
Ja, ich sage ganz, also für mich ist auch ein bisschen, weil, also ich finde das Matchup spannend. Zwei Teams, die mir echt gut gefallen und die mir auch besser gefallen, als ihr Record aussagt. Mhm. Ich sage, diese Woche gewinnen die Detroit Lions ihr erstes Spiel. Der Wille und der Mut, den Dan Campbell an den Tag legt, der zahlt sich irgendwann aus. Und ey, die haben immer unterschiedliche Waffen. Letzte Woche hat Khalif Campbell ein krasses Spiel gemacht. Genau. Die Hockenson ist einfach konstant. Swift, ich sage, Jared Goff wird ein gutes Spiel machen. Die Eagles sind zu sehr auf Jalen Hurts beschränkt momentan. Und ich sage, Dan Campbell findet einen Weg, wird weiterhin mutig playcallen und die Lions gewinnen ihr erstes Spiel. So.
Es ist nicht mein Ü-Ei, aber trotzdem gewinnen die Lions. Ja, aber können wir später diskutieren, ob das andere das größere Ü-Ei ist oder ob das hier das größere Ü-Ei ist. Ich habe es noch nicht als mein Ü-Ei, aber ich sage auch, die Lions gewinnen. So, die holen den ersten Sieg. Ich meine, wenn man sich die vergangenen Spiele von den Lions mal anschaut, die haben 19-17 gegen die Ravens verloren. Ja? 28-19 gegen die Rams klingt deutlicher, als es war. Da haben sie gut mitgehalten mit ihrem Madden-Gameplan. Ja? Ja. Mit ihren ganzen Fake-Punts und Onside-Kicks am Anfang. Und ne, sie konnten da gut mithalten. Sie haben mir da wirklich gut gefallen. Und sie haben 19-17 gegen die Vikings verloren. Also die gewinnen gegen Teams, von denen ich sagen würde, die sind besser als die Philadelphia Eagles. Gegen die verlieren sie knapp. So, sehr knapp. Wir reden hier von teilweise 2 Punkten. 2 Punkte gegen die Ravens. 19-17. Also ich habe das Gefühl, dass Dan Campbell sein Team im Griff hat, dass er sein Team motivieren kann. Und ja, und ich gönne es auch. Ich gönne es Campbell auch, dass er seinen ersten Sieg holt. Und deswegen A, es ist faktenbasiert, dass ich glaube, dass die Lions gewinnen, aber B, es ist auch ein Wunschpick, dass die Lions gewinnen.
Du hast gerade mit Niederlagen argumentiert. Das ist keine Fakten. Das sind trotzdem Voraussagen. Nein,
ich habe mit Niederlagen argumentiert, von denen ich gedacht hätte, dass sie viel, viel, viel deutlicher ausfallen. So. Viel, viel, viel deutlicher.
Und aber es bleiben Niederlagen.
Diesen Kämpfer-Spirit. Ja, was soll ich denn argumentieren mit 0 Siegen? So, ich kann mich ja jetzt hier schwer auf einen Sieg beziehen. Ja, ne? Also die haben mir die hier nicht mehr gegeben.
Ich sag ja nur, es ist nicht faktenbasiert.
Das ist schon ein bisschen Fakten. Ich finde schon, es ist schon ein bisschen eine faktenbasiert.
Nein. Na gut, okay. Nein, es gibt nicht ein bisschen faktenbasiert.
Ich finde 2 Punkte gegen die Ravens Unterschied. Also ich weiß nicht, wie die Eagles da spielen würden. Oder haben sie die gespielt? Das ist jetzt auch egal. Nein, also auf jeden Fall die Lions werden ihren ersten Sieg holen. Das sage ich ja. An dieser Stelle, das sagst du auch. Und
geh ich vollkommen mit.
Eagles haben 310 Passing Yards in den letzten beiden Games zugelassen. Das heißt, auch dort kann Jared Goff ein Faktor sein, wobei sich die Lions bitte dann doch auf ihr Running Game verlassen sollten. Ja, mit Williams und Swift und dem definitiv. OC und Anthony Lynn, der gerne läuft. Okay, kommen wir zum nächsten Game. Die Tennessee Titans gegen die Colts.
Das Matchup fand ich auch schwer. Also einmal, weil ich halt die Titans immer noch nicht einschätzen kann, weil ich die Colts eigentlich auch immer falsch tippe. Ich sage jetzt einfach, Sieg Titans, weil ich glaube, dass Derrick Henry nicht zwei Spiele in Folge haben wird, wo er unter 100 Yards läuft. Und er bekommt halt die 25 Attempts, die wir uns bei Jonathan Taylor wünschen. Und ich sage, Ryan Tannehill ist mittlerweile wieder besser als Carson Wentz. Und deswegen setze ich Derrick Henry und Ryan Tannehill über Carson Wentz und Jonathan Taylor. Und damit siegt Titans.
Ja, ich tippe einfach nicht gegen die Titans, nachdem sie die Bills und die Chiefs geschlagen haben. So, die Bills in einem geilen Spiel, was am Ende knapp war mit 34-31 oder was das war, und die Chiefs dominiert. Und da tippe ich nicht gegen die. So, Punkt. Ich glaube nämlich auch, Derrick Henry, ich meine, was ist das hier für eine Baseline, wovon wir reden? Ja, also, der hat nur 86 Yards gemacht bei 29 Attempts oder so und kein Touchdown. Oh mein Gott, schlechtester Running Back ever. So, nein, ist immer noch krass. Ist immer noch krass.
Überbezahlt,
Ja,
overpaid.
genau. Also, wenn er das läuft, können sie, also wenn
Man
er,
gibt Running Backs keinen zweiten Vertrag.
naja, dem schon. Wenn er deine ganze Offense ist, dann vielleicht doch. Nein, aber das gewinnt, glaube ich, die Titans. Aber die Colts, ich kann die auch nicht richtig greifen. Also, die Colts sind so, weiß ich nicht. Also, ich tue mich auch, genau wie du schon gesagt hast, jede Woche schwer. Wie ist da der Stand? Sind die jetzt gut oder sind die jetzt nicht gut? Na, also, ich habe keine Ahnung.
Ja, das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, so. Also.
Aber auch das ist wieder ein Division-Matchup und das wird auch wieder spannend, weil die sind einfach prinzipiell immer ein bisschen aufgeheizter. Okay, haben wir beide die Tennessee Titans, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Cincinnati Bengals gegen die New York Jets. Also, wollen wir einfach weitergehen oder? Oder hast du da, willst du mich jetzt überraschen?
Ja, also ich habe mir. Nee, also ist jetzt, also mein Ü-Ei habe ich ja schon belegt und ich fange jetzt hier nicht an, für die Jets zu argumentieren, die ohne ihren Starting Quarterback gehen, egal wie erfahren Joe Flacco ist. Sieg Bengals. Punkt.
Ja, Easy Money und Ja'Marr Chase hat ein Spiel, um weitere Rekorde brechen zu können, vor sich. Also, Sieg Bengals. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Los Angeles Rams gegen die Houston Texans. Ist auch schwer,
Ja,
oder?
also jetzt, wo die Texans auf einmal Trash sind, sage ich Sieg
Ja,
Rams.
aber auch nur, weil Ingram weg ist. Grüß es lieber. Nur
Natürlich.
weil Ingram weg ist. Ey, aber ganz ehrlich, die Rams werden auch irgendwie wieder einen Weg finden, das ugly zu gewinnen. Das ist ja irgendwie momentan deren Motto. Lass uns die Spiele gewinnen, ja, aber lass sie uns nicht so schön gewinnen.
Aber nicht
Aber
schön.
nicht schön.
Lass niemanden Spaß haben, wenn man uns
Wir
zuguckt.
müssen unsere Fighter-Mentalität aufrechterhalten. Ja, nein. Also das gewinnen die Rams und ich glaube, ich hab wirklich, also ich finde kein einziges Argument, was für die Texans sprechen könnte. Also keins. Okay. Das nächste Spiel ist ja jetzt eine Herzensangelegenheit hier, ne? Also das Spiel ist ja, also das ist ja wirklich hier wie gemacht für diesen Podcast. Die New England Patriots gegen die Los Angeles Chargers. Und können wir hier objektiv bleiben, oder? Ist jetzt richtig witzig,
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe,
wenn du die Chargers pickst und ich die Pats oder so, das wäre jetzt richtig lustig. Aber.
hier tatsächlich stehen, dass ich eigentlich die Chargers picken müsste, aber ich jetzt hier auch einfach das nicht übers Herz bringe, gegen die Patriots zu tippen. Und ich rede mir das richtig schön. Also dieses Spiel rede ich mir wirklich schön, weil es kann halt wirklich sein, dass die Patriots hier richtig ins Gesicht kriegen. Weil bei den Chargers, die sind jetzt, kommen aus einer Bye-Week, sind wahrscheinlich ein bisschen ausgeruhter, nicht mehr so angeschlagen. Aber mein Argument, die Patriots waren in den letzten 3 Spielen ein überdurchschnittliches Running-Team. Haben da eine Top-10-Running-Performance hingelegt und die Chargers können den Run im Moment nicht verteidigen. Und deswegen glaube ich, dass die Patriots knapp gewinnen. So, weil Bill Belichick es schafft, die Big Plays für Justin Herbert zu minimieren und die Patriots selber viel Zeit von der Uhr nehmen, weil sie das Running Game setzen können. Und ja, deswegen tippe ich jetzt hier einfach mal auf Sieg Patriots.
Ja, absolut, das ist ein Punkt. Ich glaube schon, dass Staley irgendwie ein paar Stellschrauben verändert hat, dass die Run-Defense von den Chargers jetzt besser aussieht. Hoffe ich.
Ja,
Er
klar.
wird da schon
Das glaube
irgendwie.
ich auch.
Also es ist gut, dass er diese Bye-Week hatte nach diesem Ravens-Debakel, wo man aber halt, wie gesagt, auch sagen muss, das war das perfekte Matchup für die Ravens in dem Fall.
Ja.
Aber ich habe ja auch stehen, Harris wird vermutlich 100 Yards plus erlaufen. Also davon gehe ich aus. Deswegen steht er auch in meinem Fantasy-Lineup. Harris und Eckler, witzigerweise. Ja, das sind meine Starting Running Backs diese Woche. Aber am Ende schlägt Herbert Mac Jones. Und ich glaube, das ist. Also, du hast es schon
Der
gesagt,
wahrscheinlich, das ist die wahrscheinliche
die
Variante, so,
Pats
also.
müssen Herbert an der Sideline lassen. Und wenn sie das schaffen und mit Harris laufen und die First Down holen, dann Herbert ein, zweimal stoppen, was nicht unmöglich ist. Ja, absolut nicht. Wenn sie das schaffen, ein, zwei Drives, dann können sie das gewinnen in einem Low-Scoring-Game durch ihr Running Game. Und die Defense der Patriots ist ja gut. Und die Patriots haben One-Score-Losses gegen Tampa Bay und Dallas. Also sie können, ja, ich argumentiere gerade wieder mit einer Niederlage, aber trotzdem knappe Niederlagen gegen diese beiden guten, sehr guten Teams. Ja, von daher ist das durchaus möglich, dass sie dieses Mal gegen ein, wie ich finde, sehr gutes Team gewinnen können. Ja, und dieses Team hat eine größere Schwachstelle
Ja.
als Tampa und Dallas, beziehungsweise Tampas Schwachstelle ist die Secondary, aber ich glaube, für die Patriots ist es besser, wenn das gegnerische Team seine Schwachstelle in der Run-Defense hat, was die Chargers nun mal haben. Es wird knapp, aber ich
Definitiv.
tippe auf die Chargers. Ich kann's auch nicht, also ich kann jetzt hier auch nichts
Also ich
anderes, also
glaube.
ich krieg's nicht übers Herz, so, weil wenn ich dir dann nächste Woche anhören muss, wenn ich dir dann noch recht geben muss, ja, Tom, ich hab ja auch für die, nee, sorry, da bin ich jetzt halt dann auch Fanboy und
Ja.
ich glaube, die Wettquoten sprechen auch für mich tatsächlich, also dann bist ja du der mit dem
Definitiv.
Fanboy-Pick.
Ich habe hier, das ist ein richtiger Fanboy-Pick, weil wenn ich es jetzt hier wirklich auf was ist wahrscheinlicher gehe, dann muss man mal ganz klar sagen, weiß ich nicht, wer also die Secondary der Patriots ist anfälliger, aber ich glaube, ihr Ruf, eigentlich ist sie besser als ihr Ruf momentan. Und aber so einen großen Receiver wie Mike Williams. Da sehe ich so ein bisschen das Problem, weil die Patriots Defensive Backs sind alle relativ klein.
Ja, Mike Williams ist einer der
Aber
krassesten 50-50-Guys in der Liga. Ist heftig.
genau. Aber vielleicht schafft es ja JC Jackson mal wieder eine Interception zu fangen. Aber mit Turnover kann man sich halt nicht verlassen. Das ist so, die kannst du nicht einplanen.
Lassen wir das an dieser Stelle gut sein,
Ja,
setzen wieder
ist
unser Expertenface auf
richtig.
und kommen zum nächsten Spiel. Und da hab
Ja.
ich mein Ü-Ei. Die Jacksonville Jaguars gegen die Seattle Seahawks. Jetzt kann man diskutieren, ob das das kleinere Ü-Ei ist oder das größere. Also im Vergleich zu dem
Ja, kommt drauf an, wen du
Eagles-Lions-Spiel. Naja,
pickst.
ich habe die Jaguars. Ich hab in diesem Spiel die Jaguars.
Ja, die hab ich auch, aber
Ist
das
das
ist ja, also, ist ja
vielleicht die
kein Ü-Ei,
Jaguars gegen die
weil.
Seahawks? Ja, ich finde, das ist schon prinzipiell vom
Ja, von dem
Matchup ein
Namen her, aber
Ü-Ei.
die.
Okay.
Ja, von den Namen her, aber die Seahawks spielen mit Geno Smith. Du kannst ja nicht ein Ü-Ei sagen, wenn das gegnerische, wenn der Favorit mit einem Backup-QB spielt.
Ja, weiß ich nicht. Ja, mein anderes UI war ja wieder belegt. Bisher war ein bisschen schneller als ich. Ich finde schon, dass es ein UI ist.
Oh.
Die Jaguars müssen,
Von den Namen auf jeden Fall. Also,
also die Jaguars müssen, ich meine, wenn wir
das,
jetzt
da gehe ich
stumpf die
mit.
Quarterbacks vergleichen, dann ist es kein UI. So, ne? Weil dann finde ich den Rookie Lawrence dann doch besser als den Backup Geno Smith. Ohne Geno Smith jetzt zu nahe treten zu wollen, weil als Game Manager macht er das gar nicht so schlecht als Ersatz für Russell Wilson. Aber ich halte die Seattle Seahawks trotzdem für das insgesamt noch bessere Team, auch wenn die Jaguars in den letzten Wochen zumindest gezeigt haben, wo das Potenzial steckt. Aber trotzdem halte ich die ganze Situation mit dem Head Coach Urban Meyer einfach für unglaublich chaotisch und bin gespannt, wie da die Zukunft ausschaut für diese Franchise, also inwieweit da auch Urban Meyer Head Coach bleibt. Ja, weil das ist alles dann doch ein bisschen verfahren und ja, keine Ahnung. Also vom Matchup her sehe ich da eigentlich die Seahawks vorne, aber ich glaube, dass Trevor Lawrence hier eine Show abliefert und Geno Smith da nicht mithalten kann. No.
Also ich habe mir aufgeschrieben, Not gegen Elend.
Ja, tatsächlich, aber ich glaube, wir werden ein geiles Lawrence-Spiel sehen. Wir werden so ein Spiel sehen, wo er Fehler macht, aber wo wir auch sagen, deswegen war er First Overall, deswegen hat er in der Highschool alles gewonnen, deswegen hat er im College alles gewonnen und er wird ein paar nice Jahre haben in Jacksonville. Geht das? Kann man das?
Ohne Urban Meyer.
Ohne Urban
So.
Meyer. Ja, also gut, von mir aus, wenn dir das nicht Ü-Ei würdig genug ist, dann musst du damit leben, dass wir diese Woche das gleiche Ü-Ei haben. Dann bleibe ich bei dem Lions-Game. Dann haben wir das.
Ja, das finde ich schöner, weil wir sind Lions-Believer. Ich finde das, also wenn wir beide für die Lions sind, finde ich das
Na
gut.
gut, dann,
Also
dann,
das
dann,
gefällt mir
ja, na gut,
besser.
okay.
Also
Dann, dann.
nichts gegen die Seahawks, aber die Seahawks sind so angeschlagen.
Ja,
Come on.
na gut, okay. Na gut, okay, bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Na gut, dann haben wir beide unser Ü-Ei heute gleich platziert und haben es bei den Lions. Und witzigerweise aber trotzdem beide auch für die Jaguars gepickt. Na, sehr schön. Okay.
Ja, klar. Also wir haben
Kommen wir zum nächsten Spiel. Washington Football Team gegen die Denver Broncos. Vielleicht hätte ich hier mein Ü-Ei platzieren sollen. Na, egal, erzähl du erstmal.
Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da einen Ü-Ei platzieren
Genau, das haben wir
könnte.
überlegt.
Weil ich gar nicht weiß, wer bei diesem Team, bei diesem Spiel Favorit ist. So, das sind zwei Teams, die so im Laufe der Saison in meinem Ansehen immer mehr gesunken sind.
Ja, das
Ich
stimmt.
sage jetzt Sieg Broncos, weil ich immer noch glaube, dass die überdurchschnittliche Defense der Broncos, sie ist keine Elite-Defense, aber sie ist, würde ich sagen, immer noch vom Talent her überdurchschnittlich, zumindest Taylor Heinicke irgendwie einschränken kann, so wie es jetzt die letzten Wochen halt gelaufen ist. Und dass Teddy Bridgewater das schon retten wird. Das ist jetzt hier gar keine Argumentation, aber ich sage jetzt einfach, ich verlasse mich auf Teddy Bridgewater und glaube, dass das Washington Football Team einfach ein bisschen weniger scored als die Broncos.
Ich
So.
hab hier schon wieder Punkte stehen, wenn ich mir sie so durchlese, wo ich mich frage, warum habe ich denn jetzt das Team gewählt? Ja, also die Washington Defense 30 Points allowed per Game, das ist verdammt viel. Die Broncos hatten 9 Sacks, 9 Sacks, immer dieses Englische, 9 Sacks
Nein,
in
Sex.
den letzten drei Spielen. So. Die Defense ist echt, das ist für mich immer noch, wenn man nur eine. Wirklich, wenn man eine spezielle Sache sagen will, die einen wirklich enttäuscht hat, also kein komplettes Team, sondern eine Unit von mir aus oder wie auch immer, dann ist es diese Defense von den Washington Football Teamern. Ah, ist das dieser Name macht mich jedes Mal fertig. Ne, dann ist es die
Ja.
Defense. Dann ist es die Defense. Ne, und ich habe aber das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, letzte Woche haben sie es geschafft, ein paar Sacks hinzulegen. Jonathan Allen hat ein krasses Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass die D-Line gut funktioniert und dass das am Ende reichen kann. Jerry Jeudy ist back für die Denver Broncos. Ne, die Frage ist, wie limitiert ist er noch? Eine Frage an dich. Ich habe ein Receiver-Problem. Soll ich Cortland Sutton aufstellen? Der hat performt oder meinst du, Jeudy nimmt den zu viel Reps?
Ja, ich würde erstmal Sutton
Der ist schon
aufstellen.
noch Nummer 1, ne? Würde ich auch sagen. Jerry Jeudy muss erstmal wieder reinfinden. Also
Ja.
von daher habe ich das jetzt hier auch erstmal nicht so als krassen Faktor stehen. Aber ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, ich bin so enttäuscht von den Broncos als Team, ja, dass ich glaube, das wird so
Ich bin
ein.
nicht verletzt, ich bin enttäuscht.
Ja, das ist genau.
Ich bin nicht sauer, so, ich bin nicht
Genau,
sauer, ich bin
ich bin nicht mal
enttäuscht.
mehr sauer, da bin ich schon drüber. Nee, aber irgendwie, ich glaube, die Washington Defense findet einen Weg, die Broncos aufzuhalten. Wir sehen vielleicht das beste Spiel der Washington Defense in dieser Saison, einfach weil ich glaube, dafür wurde letzte Woche so ein Grundstein gelegt. Es kann natürlich auch völlig nach hinten losgehen und man kann sagen, letzte Woche war das beste Spiel. So, und jetzt geht es wieder bergab. Who knows? Aber ich glaube, die Defense gewinnt das und Heinicke, den ich persönlich feier, nicht als Langzeitlösung, aber als Fighter, findet einen Weg. Der findet einen Weg. Und wenn es in der letzten Sekunde der Hurdle über den Gegner ist und der Sprung in die Endzone, mit dem man das Spiel gewinnt, irgendwie findet er einen Weg. Es wird ein richtig dirty Game und es wird ein knappes Game und es ist unmöglich. Es ist so ein Spiel, was, also da können wir auch eine Münze werfen. Da können wir auch eine Münze werfen. Aber ich sage einfach mal Washington, einfach damit wir auch was anderes haben. Können wir uns streiten. Also du sagst Denver, ich sage
Okay.
Washington. Ja, alles klar. So,
Ja,
ist immer
genau.
ganz geil für die nächste Folge, wenn wir unterschiedliche Tipps haben. Und bei dem Spiel ist absolut beides möglich. Okay, das nächste Spiel. Und da bin ich gespannt. Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints.
Echt, das Spiel hat, glaube ich, wie jedes Spiel, was gegen die Saints stattfindet, Ü-Ei-Potenzial. Aber ich tippe auf die Buccaneers. Glaube aber, dass die Saints eine Chance haben. Einfach, weil die Saints ein richtig ekliges Spielteam sind, weil sie eine richtig gute Defense haben, die eventuell auch die Offense der Buccaneers einschränken kann. Wichtig wird sein, dass sie einfach die schwache Secondary der Buccaneers attackieren können. Und da sehe ich bei den Saints tatsächlich das Problem. Wenn James Winston viel ins Risiko gehen muss, dann sehe ich halt einfach die Gefahr, dass er Turnover produziert. Ich glaube, dass das Kamara für dieses Spiel nicht der richtige Matchup-Albtraum sozusagen ist. Und deswegen sage ich Sieg Buccaneers.
Ja, da hast du schon ein paar Punkte genannt. Kamara, auf den kannst du jetzt diese Woche nicht ganz so stark verlassen, weil die Bucks Run, die einfach krass ist. Und wenn ich mir die Saints Defense anschaue, die ist Number 2 in Points Allowed mit 99 Punkten. Aber sie lassen auch die 13 meisten Passing Yards zu mit 250,7. Und die Bucks haben die meisten Passing Yards mit 324,3. Und wenn es dann darauf ankommen soll, dass am Ende Winston gegen Brady spielen muss und da mithalten muss, dann wird
Genau.
das nichts. Also dann spielt Brady Winston in Grund und Boden und wir sehen den Winston von den Tampa Bay Buccaneers. Ja, der zwar für 500 Yards wirft, aber
So.
auch für 5 Picks. So, ne? und das musste er bis jetzt noch nicht. Ja, also das ist ja wirklich fast schon lächerlich, was wir da an Passing Yards per Game haben bei den Saints, weil sie es bis jetzt nicht brauchten. Aber Kamara wird sie hier nicht retten. Und die Saints Pass Defense ist vielleicht zu schwach, um das zu kompensieren. Deswegen auch Sieg Buccaneers. Ja. Aber es kann ein gutes Game werden. Okay, apropos gutes Game. Ich glaube, das nächste Game wird auch ein ganz nices Game. Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings.
Oh, da bin ich tatsächlich gespannt, weil die Vikings-Defense gefällt mir mittlerweile eigentlich richtig gut. Ja. Aber wie jeder weiß, glaube ich auch richtig doll an die Offense der Cowboys. Und ich sage Sieg Cowboys, weil die Offense-Power einfach zu krass ist. Und die Vikings haben eine unglaubliche Stärke sozusagen in D-Line und auf D-Line und Linebacker. Und die Cowboys werden aber sozusagen eher die Secondary attackieren. Mit Lamb, mit Cooper. Und Elliott und Pollard werden es schon irgendwie hinkriegen, zumindest ein Run-Game zu etablieren, was man respektieren muss. Und deswegen, und ich setze Dak Prescott über Kirk Cousins. Und da ist der Unterschied mir zu groß, deswegen Sieg Cowboys.
Absolut. Ich glaube auch, das entscheidende Matchup ist hier die Offense der Cowboys gegen die Defense der Vikings. Und das gewinnen die Cowboys am Ende. Und da kann Cousins, ich glaube, Cousins wird ein gutes Spiel abliefern, aber es wird nicht reichen, dieses Cowboys-Team, was auch aus einer Bye-Week kommt und auch fresh ist. Und wir haben ja vorher schon gesagt, gerade für die Cowboys war die Bye-Week wichtig, weil viele Schlüsselspieler verletzt waren oder angeschlagen. So, und das heißt, die sind jetzt erholter, haben vielleicht auch ein, zwei Spieler zurück. Ja, und von daher glaube ich, dass die Cowboys das gewinnen. Ich finde die Cowboys momentan sehr stark. Auch die Defense. Die Defense gefällt mir auch. Sie ist gut genug. Ja. Sie ist gut genug.
Eben. Richtig.
So, das waren die Sonntagsspiele.
Ist Dix für dich ein Kandidat als Defense Player of the Year?
Absolut. Trevon Dix? Ey, absolut. Aus Positionsstolz bewerte ich Interceptions sehr hoch. So, ne, und wer so viel Picks fängt, das ist ja lächerlich. Das ist ja absurd. Ja? Ich weiß gar nicht, wie viele Interceptions hat er gerade. Also ist immer noch pro Schnitt 1, irgendwas. Ne? Also,
6?
Ja, also ich glaube, mehr Picks als Spieler, oder?
Ich glaube sieben.
Ja.
Genau.
Oder genauso viele.
Ich kann nur sagen, ich muss halt aber auch sagen, wer soll es denn sonst werden?
Weiß ich gerade auch nicht, die Frage ist, was willst du denn mehr machen? So, ist ja nicht so, dass er nur Picks fängt, sondern er covert ja auch seine Receiver. Also, die werden ja auch nicht gut angespielt. Also, es ist natürlich toll, wenn er Picks fängt die ganze Zeit, aber dann jedes zweite Play aber den Touchdown hergibt. Aber so ist es ja nicht. Also, er ist all around ein krasser Cornerback und schafft es dann halt noch, sich die Kirsche vom Kuchen zu holen oder von der Torte und sagt, ich hole mir auch die Picks. Ist halt ein Ballhawk und ich feiere seine Leistung und absolut für mich gerade keine Frage, dass er das ist. Defense Player of the Year. Ja. Okay. Sonntagsspiele durch, kommen wir zum Montagsspiel. Die New York Giants gegen die Kansas City Chiefs. Hast du so eine Sekunde über ein Ü-Ei nachgedacht? Das ist nur so eine Kunde vielleicht?
Ja, habe ich. Ich habe wirklich gesagt, ich denke jetzt hier eine Sekunde darüber nach, aber ich sage jetzt Sieg Chiefs.
Ja.
So, wenn Mahomes da ist, Sieg Chiefs. Und kann immer noch richtiger Bonus sein, aber die Giants Offense, die ist schon limitiert. So, in dem, was sie vom Talentlevel limitiert. Sie haben das im letzten Spiel ganz gut gemacht, aber die Panthers waren halt auch scheiße.
Das ist das Ding. So, das habe ich mir.
Die Chiefs sind gerade.
Genau das habe ich da auch stehen, Tom. So, die Defense ist back. Warten wir mal ab, wenn sie. Sie müssen erstmal gegen eine gute Offense spielen. Dann sage ich das und dann gehe ich mit dieser Clickbaiting-Überschrift mit. So, die Defense ist back. Ja, aber ich meine, die haben gegen die Panthers gut gespielt. So, die waren absoluter Trash. Von daher.
Was? Und du meinst. Back heißt aber auch, sie sind so wie letztes Jahr, weil dieses Jahr waren sie noch nicht.
Ja, natürlich. Sie sind wie, sie sind so wie die letzte, wie was ich von denen erwartet habe, ja, als ich sie so sehr gelobt habe in unserer Season-Vorschau und ich so sehr enttäuscht wurde. Oh, das ist irgendwie eine enttäuschende Saison. Ja. Naja. Nein, also man wettet nicht gegen Mahomes. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich gegen Mahomes wette, wenn es in so ein Spiel geht. Ja. Und ja, der wirft viele Interceptions. Ich glaube, der ist sogar gerade Interception-Leader. Ja. Aber ja, weil er es halt muss. So, und wenn man sich die Picks anguckt, das sind jetzt meist keine dummen Picks, so wie Tua, der einfach den Gegner anschmeißt oder auch Lamar Jackson in dem eingängigen Charger und sagt, oh, da ist ja gar keiner. Naja, Pick. So eine Picks wirft er nicht mal. Letztes Mal war es auch wieder so ein Tipping-Ding. Ja. Ne? Also von daher, der muss das machen, der weiß, dass er keine Defense hat, auf die er sich verlassen kann. Und in allen anderen Statistiken ist das ein Tier-One-Quarterback. Ja, Passing Yards, Touchdowns. Ne? Und ja, dann Also ich erwarte das von ihm. Also ich möchte von ihm sehen, dass er Yards produziert, Touchdowns produziert und dafür halt riskiert, mal einen Pick zu werfen, weil anders können die Chiefs aktuell nicht gewinnen. Das macht ihn nicht zu einem schlechten Quarterback, sondern das macht ihn zu jemandem, der die Situation verstanden hat, in der er sich befindet, ja, und bereit ist, dieses Kreuz zu tragen irgendwo. Ja. Also von daher,
Absolut.
Sieg.
Kann ich unterschreibe ich alles exakt so.
Sieg Kansas City Chiefs. Wir haben zwei Teams in der Bye Week, nämlich die Las Vegas Raiders und die Baltimore Ravens. Und ja, ich glaube, ne, also zu denen habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Denen tut es, glaube ich, ganz gut. Gerade die Raiders können sich mal sortieren und ihren ganzen Orga-Kram regeln, ja, der scheinbar gar nicht so viel Input auf das Game hat. Aber trotzdem gibt es da, glaube ich, so ein, zwei Sachen zu klären. Und die Ravens nach der Bengals-Niederlage sind jetzt in der ähnlichen Situation wie die Chargers, dass sie erstmal froh sein können, in die Bye Week zu gehen, glaube ich.
Ja, ich würde sagen, das waren die Spiele. Und wir machen weiter mit Werbung 2. Quark 10 funktioniert auch weiterhin bei American-Footballshop.de. Bis Ende des Monats erhaltet ihr noch 10% auf alles außer Helme und Weddell und Feldtore. Also auf alles außer Weddell, Helme und Feldtore. Also wirklich alles. Also so richtig alles. So Functional Stuff, NFL-Merch. Einfach Quark 10 bei American-Footballshop.de eingeben und 10% sparen. Vielen Dank für diese Kooperation. Werbung Ende. Weißt du, was wir noch erwähnen müssen?
Was?
Der Defense Football Quark Star of the Week. Wir haben das ja zur Abstimmung gestellt, und weil wir uns unsicher waren. Und wir haben festgestellt, unsere Community ist sich auch unsicher. Und sowohl Demario Davis als auch Devontae Campbell haben 50% der Stimmen gekriegt. Und es ist nicht so, dass nur Tobi und ich abgestimmt haben, sondern es haben halt mehr Leute abgestimmt.
Vor allem, ich weiß ja nicht, für wen du abgestimmt 50, 50. hast. Für wen hast du gestimmt?
Ich habe für Davis
abgestimmt. Okay, dann wären wir 50-50. Weil ich habe für Campbell gestimmt.
Ja, ich fand 4 Tackle for Loss halt krass. Das hat mir gefallen. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir in der Defense auch mal 2 Co-Stars haben. Also beide sind Stars der Woche. Tobi wird das irgendwann noch auf die Social-Media-Kanäle posten, um den beiden auch die Ehre zuteilwerden zu lassen, Teil unserer Social-Media-Kanäle zu sein. Die freuen sich bestimmt.
Damit sie in ihren verlinkten Beiträgen auch Football-Quark haben. Das ist wichtig fürs Resümee. Das macht sich gut im Lebenslauf, wenn man das anführen kann. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, danke fürs 50-50. Jetzt muss ich noch einen zweiten Spieler ausschneiden. Scheiße. Campbell hätte ich schon ready gehabt. Jetzt muss ich mir noch Davis freischneiden. Na, kein Stress, so lange dauert es nicht. Phil ist es verdient und freut mich, dass irgendwie. Wobei, ist es schon durch? Ich glaube noch ein, zwei. Also wenn jetzt noch in der nächsten Stunde, kann noch, es ist noch, glaube ich, eine Stunde drin. Also wenn jetzt noch.
Ja, aber wir haben es jetzt
veröffentlicht. Ah, sehr gut, es ist zu spät.
Es ist jetzt
also an denjenigen, der jetzt noch abstimmt, deine Stimme ist ein Scheißwert. Wir sind schon durch.
Richtig,
so. Zumal man ja auch sagen muss, warte, wenn die Leute den Podcast hören, ist egal. Okay, kommen wir, würde ich sagen, zu unseren Over und Unders, oder?
Ja, willst du anfangen?
Fange ich an. Mir fällt gerade auf, ich habe die dritte gar nicht aufgeschrieben. Naja, egal. ich habe sie im Kopf. Die 49ers und die Bears scoren unter 20 Punkte, beide zusammen. Keine 20 Punkte in diesem Spiel.
Ja, insgesamt.
Insgesamt. Keine 20 Punkte.
Also wird es so ein 10-7, oder?
So ein Shit, ja. Keine 20 Punkte.
Nee. 20 Punkte toppen sie. Also hättest du mir jetzt gesagt, dass beide Teams jeweils unter 20 Punkten gehen, wäre ich mitgegangen. Aber, also ich traue denen schon zu, dass sie irgendwie so ein 14-10 hinkriegen.
Ich glaube auch. Ja, also und es liegt nicht an den Bears. Also ich glaube, die Bears helfen mir bei dieser These. Ich glaube, es liegt dann an den 49ers, die es dann doch irgendwie schaffen. So ein langes Ding auf Samuel oder ein krasser Run von Mitchell. Oder auf der anderen Seite ein krasser Run von Herbert, der dann am Ende zu diesem einen Touchdown führt, der rübergeht. Aber ich glaube, es wären nicht viel mehr Punkte. Ne? Also du hast schon gesagt, so 14-10 oder sowas. Ne? Also dann sind wir ja jetzt nicht so weit weg von der 20, dann sind wir bei 24. Es wird kein High-Scoring-Game. Ich glaube, so viel kann man sagen. Okay, Tom, was hast du?
Ja. Jared Goff schmeißt für mehr als 300 Passing Yards und 3 Touchdowns.
Also mit den Passing Yards gehe ich auf jeden Fall mit. Die Eagles, wie gesagt, haben in den letzten beiden Spielen 310 Passing Yards zugelassen. 3 Touchdowns finde ich krass, weil ich glaube, die wollen schon eher den Touchdown erlaufen, wenn sie in Richtung Endzone kommen. Und sie sind 0-7, sie müssen erstmal Richtung Endzone kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, die Lions gewinnen zwar und das ist unser Ü-Ei, aber sie gewinnen jetzt hier nicht mit 50 Punkten oder so. Ne? Deswegen finde ich drei Touchdown-Pässe zu krass. Weil ich glaube nicht mal, dass sie, also es wird schon heftig, so viel Punkte überhaupt zu machen für Detroit. Und dass sie dann alle Punkte, die sie machen, irgendwie über den Wurf machen, glaube ich nicht. Ich glaube, die werden dann in die Red Zone kommen, an der Goal-Line, Williams oder Swift den Ball geben und so ihre Touchdowns machen. Deswegen glaube ich, die Yards ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht die Touchdowns. Drei Touchdowns, da gehe ich nicht mit.
Okay.
Ja. Okay, Jerry Jeudy ist zurück und im ersten Game hat er 100 plus Receiving Yards und einen Touchdown.
Würde mich freuen, würde auch seine Qualität unterstreichen, ich glaube es aber nicht. So.
Ja, passt ja auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Courtland Sutton ist noch die Eins. So, und das wird jetzt erstmal noch die Anspielstation sein in den nächsten 1, 2, 3 Games, auch je nachdem, wie Jeudy wieder reinfindet. Aber danach kann ich mir schon vorstellen, dass Jeudy auch wieder die Nummer 1 ist und easy diese Zahlen abliefert. Aber jetzt glaube ich es auch noch nicht. Also ich sag mal, wenn der 50 Yards hat und vielleicht eine Touchdown, dann ist das schon ein krasses Comeback. So, und gerade wenn man bedenkt,
Ja.
wie viele Waffen die
Dann hat
Broncos
er
auch
auf
haben. Also Bridgewater kann ja den Ball
dann
verteilen.
hat er auf jeden Fall auch einen Impact gehabt. Also,
Ja, also
das ist halt
es
das
ist ja
Ding.
nicht so.
Bei 50 Yards und einem Touchdown, dann hat er einen Impact gehabt und dann ist das
Ja,
gut.
aber es ist ja nicht so, dass die Broncos jetzt in der Situation sind, wo sie sagen, wir haben nur Jeudy und wir brauchen den unbedingt wieder. Also angenommen, die Detroit Lions hätten Jerry Jeudy und der würde sich verletzen. Dann würde sie sagen, oh mein Gott, Jeudy ist zurück, Gott sei Dank. So, ne? Die haben zu Hockenson, aber sonst halt keinen Number One Receiver. Den hätten sie halt in Jeudy, aber die Broncos haben genug Waffen. Von daher kann Bridgewater den Ball verteilen. Okay, was ist deine zweite These, Over, Under, wie auch immer.
Trevor Lawrence erzielt doppelt so viele Scrimmage Yards wie Geno Smith.
Passt ja zu meinem Tipp. Also ja, gehe ich mit. Und das muss dann nicht mal unbedingt viel sein. Wobei, ich glaube schon, dass Smith wieder so um die 200 produzieren kann. Das heißt, Lawrence müsste ein 400-Yard-Game haben. Und das wäre wiederum krass.
Ja, das also rechnen, das ist. Genau, also du musst halt rechnen sozusagen, sobald Geno Smith irgendwie 160 Yards auflegt, muss Trevor Lawrence mindestens 320 Scrimmage
Ja, das
schaffen.
ist halt mal gerade Überlegung. Was halte ich für wahrscheinlicher, dass Lawrence in der Lage ist, wirklich so viel Yard zu machen oder dass Gino nicht in der Lage ist, eine durchschnittliche Leistung zu erbringen? Also ich glaube, entweder Gino schafft nur 160, dann ist es realistisch, oder Lawrence performt übertrieben gut und macht 400 plus. Und ich glaube, ersteres ist der Fall, dass Gino Smith nicht so gut abliefert, seine 200 nicht knackt, drunter bleibt und dann Lawrence nicht über die 400 muss und dann wäre es möglich. Ja, irgendwie so.
Ja,
Das ist jetzt meine,
so
mein, mein
exakt so
Mein
sehe ich das auch.
Gedankengang. Okay, Daniel Jones erläuft gegen die Kansas City Chiefs 50 Rushing Yards. So viel hatte er noch nicht, aber die Chiefs lassen die sechs meisten Rushing Yards per Game zu. Er hat seinen Number One Running Back nicht und muss vielleicht mal die Beine in die Hand nehmen und hat das irgendwie für sich entdeckt in dieser Season, auch mal zu laufen. Also 50 Rushing Yards für Daniel Jones.
Ey, warum nicht? Ey, warum nicht?
Zu viel Zuspruch an
Er
dieser
kann
Stelle.
laufen. Der ist
50
gefühlt
Rushing
so
Yards und ein
unathletisch.
Touchdown.
Ey. Ja, das, also
Das war mir zu einfach gerade.
50 Rushing Yards gehe ich mit. Das, also, ja, aber Daniel Jones ist nicht so unathletisch, wie er
Das
aussieht.
stimmt.
Er hat einen ganz komischen Laufstil, aber irgendwie ist er schneller, als man denkt.
Und ein OBJ-Catch kann er sich jetzt. Es sieht schon aus wie die plagiierte
Ja?
Version dieses Catches, die man irgendwo in Bulgarien kaufen kann. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie so eine
Ja, das
Art
ist so.
Catch. Ja. Es ist schon vergleichbar. Für einen Quarter, wenn man das.
Ey, das ist.
Ne, er ist ein Quarterback, also dafür war es schon krass.
Ja, aber das ist schon der OBJ-Catch, wenn man ihn auf Wish bestellt. Also das ist
True. Aber trotzdem, ey, für ein QB so ein One-Handed Catch, ne, hinterm Rücken, das ist schon überstreckt.
ja,
Ist
okay.
schon
Ist
ganz nice.
schon
Ich wollte nur
keine Frage.
unterschreiben, dass er schon eine gewisse Grundathletik an den Tag legt, die man nicht vermutet, wenn man ihn sieht. So, ja, ich
Ja,
glaube.
das
Und
stimmt.
deswegen
Das stimmt.
50 Rushing Yards.
Ja.
Im Endeffekt muss er nur einmal durchkommen. Dann muss er nur einmal, muss sich das Feld auftun, die Gegner sind in der Man-Coverage.
Und nicht
Und
hinfallen.
nicht hinfallen.
Nicht
Wobei
hinfallen, das ist
ich
das
glaube, bei dem Run,
Wichtige.
wo er hingefallen ist, hat er wahrscheinlich auch 50 Yards und ist danach dann umgefallen. Sniper, Sniper, Tom,
Stimmt.
Sniper, wo ist er?
Ja.
Insider für Footballspieler.
Ja.
Immer wenn jemand random auf dem Feld umfällt, dann rufen alle Sniper. Ja, das ist, ja. Okay. Ja, kommt noch deine dritte? Habe ich angefangen?
Ich
Du
habe eine
hast sie.
dritte. Ja. Wenn die Packers gewinnen, sagt trotzdem niemand, dass sie ein Contender sind.
Ja, das ist so die Grundstimmung bei den Packers irgendwie gerade, ne?
Außer
Packers-Fans, natürlich.
Außer die Packers-Fans selbst.
Das ist so eine Grundstimmung bei den Packers, weil man immer sagt, ja, okay, jetzt, man kann nicht nur mit einem Quarterback Contender sein, ja, oder dann halt seinem Number One Receiver. Ne, und, aber doch, dann, wenn sie das gewinnen, sind sie Contender, weil dann sind sie ja jetzt offensichtlich gut, was sie jetzt schon offensichtlich sind, aber wenn sie das einzige Team schlagen, was noch nicht geschlagen wurde, dann sind sie definitiv ein Contender, und wenn man dann bedenkt, dass sie das geschafft haben, obwohl so viele verletzt sind, und wenn die alle zurück sind, dann werden sie potenziell eher besser als schlechter, von daher doch, also wenn sie das gewinnen, dann haben sie sich das verdient, und dann werden sie in so ein paar Rankings, glaube ich, auf einen Schlag einen relativ hohen Jump schaffen, also innerhalb der Top 10 sind sie zwar, denke ich, überall, ne, aber dann reden wir hier von 8 auf 3 oder 4 oder so. Also das, ich glaube schon. Also wenn sie das gewinnen, dann sind sie ein Thema. Dann sind sie ein Thema.
Ja, also ich glaube, wenn sie das gewinnen, dann sprechen wir über die Green Bay Packers so, wie wir sonst über die Chiefs sprechen tatsächlich. Aufgrund ihres Quarterbacks sind sie dann auf jeden Fall ein Contender.
Ja.
So, und sowas ist ja bei Mahomes normalerweise auch. Ja, aufgrund ihres Quarterbacks sind sie halt Contender. Und
das trifft's gut.
Ich glaube, da, so kann man es dann drehen.
Ja. Ja. Und ich meine, die Packers-Fans sind nicht oft in der Situation, dass man sagt, naja, also wir müssen jetzt hier fighten, damit man uns anerkennt. So, ne? Also, aber dieses Jahr habe ich auch das Gefühl, dass es so ist, dass man irgendwie sagt, wie kann das sein? Wen haben die denn? Und die sind doch alle verletzt. Und ja, aber sie gewinnen. So. Und wenn sie Cardinals schlagen, auf jeden Fall. Okay, das waren unsere drei Thesen, würde ich sagen. Pro Kopf.
Ja, ich würde sagen, wir müssen hier ein bisschen
durchlassen. Ja, let's go. Ne?
Deswegen, Shots fired.
Bang, bang, bang. Wen haben wir? Also,
Peng, Peng, Peng.
Rhetorische Frage.
Wir haben die Green Bay Packers die Front Seven der Green Bay Packers gegen das Running Game der Arizona Cardinals. Tobi hat das Running Game der Cardinals. Ich hab die Run Defense der Packers. Wir nehmen hier immer Positionen ein, die manchmal auch gar nicht unsere Positionen sind, einfach um so eine Diskussion loszutreten. Ich würde sagen, Tobi, fang einfach mal an.
Können wir bitte festhalten, dass das seit langem ein Matchup ist, wo ich völlig überzeugt argumentieren kann und nicht finde, dass einer von uns komplett überlegen ist? Ne? Also viele Matchups waren so, oh mein Gott, jetzt muss ich mir die Beine ausreißen, um das schön zu reden. Aber hier habe ich nicht das Gefühl, das ist ein spannendes Matchup und hier lassen sich für beide Seiten Argumente finden. Und ich trage dir mal vor, welche Argumente ich gefunden habe. Ja? Und zwar finde ich das Running Game der Cardinals gut, es ist nicht das Herzstück dieser Offense und keine Frage, da ist kein absoluter Number One Running Back dabei, aber beide sind relativ hoch gerankt, also beide Running Backs, einmal Chase Edwards ist der 14 gerankte Running Back, was Yards angeht mit 397 und James Conner mit 336 auf 22, das heißt, sie haben Backfield mit zwei Running Backs, die beide auch performen können, die ergänzen sich gut, Edwards ist ein bisschen mehr shifty, fängt die Bälle, hat tatsächlich noch keinen Touchdown, was ich krass finde, aber dafür haben sie auch James Conner, weil der wiederum kriegt in der Goal-Line so auf den Ball, das ist kaum ein anderer Running Back top, ich glaube, da ist er auf Platz 2, stand letzte Woche, diese Woche noch nicht mit einberechnet, er hat 6 Touchdowns, damit ist er auf Platz 2, also James Conner bringt dir via Run den Ball in die Endzone und Edwards setzt du eher ein, wenn du Midfield bist oder wo auch immer oder an deiner eigenen Endzone. Also diese beiden Running Backs ergänzen sich extrem gut. Für mich ein wichtiger Faktor ist tatsächlich die Red Zone Defense der Packers. Die waren bis zu dem Washington Team das schlechteste Team in der Red Zone Defense. Da haben sie 15 Touchdowns zugelassen bei 15 Aufenthalten in der Red Zone vom gegnerischen Team. Gegen Washington waren sie da gut, aber ich glaube, da werden sie Probleme bekommen, erneut mit James Conner. Wenn die nah genug an die Goal-Line rankommen, dann hämmert der den Touchdown da rein. Da auf dieser Ebene wird das Running Game gegen die Packers funktionieren. Bei den Packers, wenn ich mir die Front 7 anschaue, gegen den Run sind sie nicht so gut. Auf 22 gerankt, 120,9 Rushing Yards lassen sie zu. Wir dürfen auch nie vergessen, dass die Cardinals den X-Faktor Kyler Murray haben. Der kann den Ball auch laufen. Mir gefällt, dass Murray den Ball nicht zu viel läuft, sondern nur, wenn er muss. Aber man weiß immer, er kann. Er verlässt sich auf seinen Arm, er läuft nicht zu schnell, aber er kann. Das muss man immer auf dem Schirm haben, es muss immer jemand abgestellt sein, der ihn spyt. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn ich mir die Packers anschaue, die Front 7, da sind wir wieder bei den Packers, die irgendwie ganz viel Verletzungspech haben, trotzdem zwar irgendwie performen, aber Za'Darius Smith ist immer noch Injury Reserve. Dean Lowry, der End, Kenny Clark, Weakside Linebacker Preston Smith, die sind alle questionable. Ja, ist ein Punkt, wenn wir hier diesen Podcast aufnehmen, dann sind immer ganz viele Spieler questionable. Die Frage ist, wie ernst sind die Sachen wirklich? Aber sie sind questionable. Sie haben zwei neue Linebacker geholt via Trade. Zeigt, dass da ein Problem war. Die Frage ist, wie gut haben sich Merciless und Jalen Smith schon eingespielt? Wie gut funktioniert die Chemie zwischen Linebacker und D-Line? Wie gut können sie den Run stoppen? Ich sehe das alles problematisch, deswegen würde ich behaupten, die Cardinals haben durchaus eine Chance, viele Rushing Yards zu holen. Es wird nicht zwangsläufig der Gameplan der Cardinals sein, das Spiel durch das Running Game zu gewinnen. Aber es wird auf jeden Fall ein wichtiger Faktor sein und sie werden sich ihre Rushing Yards holen. Und vor allem ihre Touchdowns mit James Conner als Goal-Line-Hammer. Tom, it's your turn.
Ja, also ich kann tatsächlich nur sagen, das Matchup ist irgendwo doch auf Augenhöhe. Man muss immer sehen, die Green Bay Packers lassen overall ja viele Rushing Yards zu, aber sie lassen die fünf wenigsten Rushing Touchdowns zu in der ganzen Liga. Das heißt, wenn es dann darauf ankommt, sind sie sozusagen vielleicht in der Red Zone anfällig, aber sind das alles Rushing Touchdowns gewesen? Ich glaube nicht.
Dafür sind die Cardinals Hashtag 4 in Touchdowns, ja, mit dem Run. Also sie machen die viertmeisten Rushing-Touchdowns. Deswegen, ich feiere das Matchup. Ich feiere das Matchup, Tom. Das passt hier super. Das passt hier super. Ihr macht's Klick.
Die Sack-Rate der Green Bay Packers, und das ist eigentlich das, was mir gefällt, und die Tackle-for-Loss-Rate liegt bei über 7%. Also die Sack-Rate liegt bei 7% und die Tackle-for-Loss-Rate ist zweistellig. Das bedeutet halt schlechte Feldpositionen. Das bedeutet Minus-Yards und das bedeutet, dass du wahrscheinlich den Run in Early Downs gar nicht so oft bringen kannst. Weil wenn du halt für Minus-Yards gestoppt wirst, wirst du im zweiten Versuch wahrscheinlich nicht mehr laufen. Und deswegen glaube ich, dass das gar nicht der Plan sein wird, also du wirst einen Run-Game etablieren müssen gegen die Packers, um eine Chance zu haben, aber dann sind die Packers halt auch Nummer 8 in Takeaways. Auch das darf man nicht unterschätzen. So ein Devontae Campbell hat allein im letzten Spiel zwei Fumble geforst. Und da sehe ich halt den nächsten Punkt. Die werden für negative Spielzüge sorgen, sei es per Tackle for Loss oder per Interceptions oder per Fumble Recoveries. Denn die Linebacker sind gut und Devontae Campbell, Football Quark Star der Woche, ist eine Maschine. Jalen Smith und Marcellus sind überdurchschnittliche Spieler, müssen sich einspringen, haben aber erstmal das Potenzial. Rashawn Gary ist ein physischer Freak. Und die D-Line, Kike und Clark sind die ganze Saison schon questionable. Die werden schon spielen. Und das sind überdurchschnittliche Defensive Tackles. Und sicherlich sprechen wir hier nicht von so einer Shutdown-Defense, die halt irgendwie nur 50 Yards zulässt. Aber ich glaube, dass sie für genügend negative Plays sorgen kann, um die Arizona Cardinals davon abzubringen, den Ball zu laufen.
Jetzt ist die Frage, was ist unser Goal für dieses Spiel? Also die Packers lassen im Schnitt 120,9 Rushing Yards zu, sind damit auf 22. Und die Cardinals machen 137,3, sind damit die Number 5 Rushing Offense. Einfach weil sie so ausgeglichen sind. Sie haben nicht den Derrick Henry, aber sie sind ausgeglichen. Was ist unser Ceiling hierfür?
Sie laufen einfach viel. Genau, das darf man nicht vergessen, weil bei Runs per Attempt sind sie nur auf Platz 16 und das ist durchschnittlich.
Das ist durchschnittlich, das stimmt. Aber was haben wir da? Was nehmen wir da, Tom? Was ist hier das Ceiling? Was muss die Cardinals Offense schaffen? 120 zugelassen.
Also sie gewinnen das Spiel, wenn sie mehr als 100... Genau, also sie gewinnen das Spiel, wenn sie 120 Yards toppen.
Okay, sie müssen 100, dann nehmen wir das doch. 120 Yards müssen sie erlaufen. Touchdowns, wollen wir das noch mit reinnehmen? 120 Yards und ein oder zwei Rushing Touchdowns.
Ein Rushing Touchdown.
Ich denke auch. 100, also 100,
genau, ein oder
120 ja, Yards, ein Rushing Touchdown, damit Tobi das Spiel oder das Shots feiert Segment mit dem Cardinals Running Game gewinnt. Schaffen sie das nicht, das heißt, bleiben sie unter 20 Rushing Yards oder gehen drüber und scoren, kein Touchdown, dann gewinnt die Packers Defensive Line. Ich bin gespannt, weil das wirklich ein Matchup ist, was total open ist. Also das kann ich mir in beide Richtungen durchaus vorstellen.
Ja.
Und das war viel zu harmonisch gerade.
Definitiv.
Das war viel zu toll. Wir haben uns gar nicht gestritten, Alter. Wir haben uns schön vorgetragen, was wir toll fanden und haben uns nicht gestritten. Sonst mehr streiten. Ich will mehr Hate.
Donnerstag ist nicht Hate. Aber weißt du, was ich noch vorbereitet habe? Apropos Hate. Ich habe die drei größten Enttäuschungen der Saison und die drei Überraschungen der Saison vorbereitet. Soll ich sie dir einfach mal vortragen und du kannst mir deine Meinung dazu sagen?
Okay, let's go.
Ich fange mit den Enttäuschungen an.
Ja, fang an, let's go.
Die auf Platz 3 sind es bei mir die New York Giants.
Ja.
Auf Platz 2 das Washington Football Team und auf Platz 1 die Kansas City Chiefs. Das sind für mich die drei größten Enttäuschungen der Saison.
Eine honorable
Von
Mention
allen
wäre auf
drei.
jeden Fall an dieser Stelle noch Denver und Carolina aktuell. So, die sind jetzt.
Ja, aber von Carolina habe ich vor der Saison nicht so viel
Ja, das
erwartet.
stimmt. Deswegen
So.
eher Denver. Carolina muss man auch sagen, nur die letzten Spiele. Deine Reihenfolge war Giants 3, Washington 2 und 1 war Kansas. Ja, okay.
Genau.
Bei den Giants gehe ich auf jeden Fall. Ich meine, ich kann die Giants aktuell tatsächlich gar nicht so doll haten eigentlich, weil die halt wirklich, also ja, wir reden hier oft von Verletzungspech, bla, aber bei denen ist das Gefühl, es ist einfach die komplette Offense, die permanent fehlt. Und kaum ist ein Receiver wieder da, fehlt ein anderer. Jetzt ist Shepard wieder raus, ja. So, also es fehlt eigentlich permanent alles. So. Und kann man dann sagen, sie enttäuschen dich oder machen sie gerade halt einfach das, was man erwarten kann oder beziehungsweise geben sich sogar noch Mühe dafür, dass sie da niemanden haben. Da bin ich sehr stark von der Defense enttäuscht und deswegen gehe ich auch mit, weil ich die vor der Season so hoch gelobt habe. Und wenn ich mir überlege, wie ich die gerankt habe vor der Season, dann muss ich sagen, ja, absolut. Absolut. Definitiv. Und dann
Ich muss, ich, ich muss, ich,
ja.
ja, ich muss da hier sagen, ja, ich bin die letzten zwei Spiele auch, habe ich auch gesagt, ja, da waren viele verletzt, aber die waren vorher schon
Ja,
scheiße.
genau. Also und dass die, ich meine, auch ich hatte keine hohe Erwartung an diese Offense. Also selbst eine völlig gesunde Offense hatte ich keine allzu großen Erwartungen vor der Season. Aber die Defense ist halt hier der Faktor, die mich wirklich enttäuscht hat, weil die fand ich gut. Die Secondary auf dem Papier mega, performt noch nicht so. Ja, Pass Rush fehlt ein bisschen. Aber ey, ja, doch, gehe ich mit. Und Washington, ey, Washington hat für mich eigentlich einen Ehrenplatz auf 1 verdient. Wenn da nicht kennt, also ja, aber leider ist halt Kansas da. Oder was heißt leider, aber Kansas muss man halt auf 1 setzen aktuell. Aber diese Washington Defense, ne, die sind bei mir haben die sogar die NFC East gewonnen in der Prediction. So, weil ich die Cowboys noch nicht ganz, ja, noch nicht so ganz ready gesehen habe und gedacht habe, es dauert vielleicht noch ein Jahr. So, Dak Prescott, der kommt jetzt gerade zurück. Hätte ich an der Stelle nicht gedacht, dass er so krass abliefert, aber ich hatte Washington auf 1. Auf 1, so. Und jetzt, und das wegen einer starken Defense. Wegen der vielleicht stärksten D-Line im Football. Und sie ist absolut überhaupt nicht die stärkste D-Line im Football. Und wenn ich sage, sie hatten letzte Woche ein gutes Game, dann war das ein Average-Game. So, und ich habe vor der Season, wenn ich vor der Season gesagt hätte, ja, die Washington D-Line, die hatte ein richtig gutes Game, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, Alter, die hatten 8-6 oder so. Ne? Und das ist ja, weiß Gott, nicht der Fall. Ich glaube, es waren 3 oder so. Ne? Von daher
Ja, es waren
Riesenenttäuschung,
drei.
Riesenenttäuschung, was Washington angeht, gerade was die Defense angeht. Und bei der Offense muss man sagen, gut, ja, Ryan Fitzpatrick weg, Heinicke, der Starter. Ich weiß nicht, wie viel besser es mit Fitzpatrick gewesen wäre, weil Fitzpatrick ist halt auch immer die reinste Wundertüte. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, ja, hätten sie Fitzpatrick, so. Das würde ich so dann auch nicht unterschreiben. Aber von der Defense bin ich extrem enttäuscht. Und bei Kansas, es ist irgendwie das eingetreten, was man schon längst hätte mal erwarten müssen, oder? Also ist ja nicht so, dass das das erste Jahr ist, wo die Defense scheiße
Ja,
ist. Ne?
klar.
Also die Defense war schon immer schlecht, sie ist jetzt nur noch schlechter, aber ich kann nicht sagen, dass ich da jetzt riesig enttäuscht bin, weil ich war vorher auch nicht begeistert. Oder hätte jetzt vor der Season gesagt, ja, diese Defense ist krass und oh mein Gott, wieso sind die so schlecht? Nein, sie spielen irgendwie, wie erwartet, nur noch ein bisschen schlechter. Und in der Offense, ja, ich meine, da sieht man, wie abhängig diese Offense von Mahomes ist und man kann eigentlich gar nicht so sagen, ich bin von den Chiefs so krass enttäuscht. Ich bin von Mahomes dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber auch da muss ich sagen, ich bin auch nicht wirklich von Mahomes enttäuscht, weil, wie gesagt, er schmeißt die Picks, aber den anderen Stats ist er immer noch krass und es zeigt, an was für einen dünnen Faden dieses Team hängt. Also ich würde vielleicht sogar switchen und für mich ist vielleicht die größte Enttäuschung Washington. Also.
Also ich bin bei Kansas nicht von Mahomes enttäuscht, ich bin vom Kadermanagement enttäuscht.
Ja.
Das hätte man anders bauen müssen.
Ja. Da liegt zu viel Druck auf ihm. Ist ja alles nur auf ihn
So.
ausgelegt. Und man könnte überlegen, ich überlege gerade, ob ich vielleicht sogar die Giants aufgrund der Verletzungssituation einen nach hinten setze auf 4 und die Broncos reinhole in deine Top 3. Weil von denen habe ich viel mehr erwartet. Wir haben immer gesagt, die sind nur ein
Warum?
QB entfernt, davon ein richtig gutes Team zu sein. Aber gerade sind sie, weiß Gott, mehr als ein QB davon entfernt, ein richtig gutes Team zu sein. Und man sieht es,
Das
0-3
stimmt.
gestartet gegen 0-9 Teams zu diesem Zeitpunkt und danach nur noch auf die Fresse bekommen. So, und deswegen, also die
Ja,
Broncos.
wir müssen eine. So, Tobi kommt ein bisschen in Laberlaune. Wir müssen aber ein
Ja,
bisschen auf die
let's
Zeit
go, let's go, let's
achten.
go.
Deswegen machen wir jetzt noch wir machen jetzt hier noch die Überraschungen der Saison. Da habe ich auf 3 die Dallas Cowboys, die 2 sind für mich die Las Vegas Raiders und die 1 sind die Cincinnati Bengals.
1, darüber lässt sich überhaupt nicht diskutieren, das ist ein Fakt. So, die Cincinnati Bengals sind auf jeden Fall die größte Überraschung der Saison und das freut mich ungemein. Die Dallas Cowboys gehe ich auch mit. Und wen hast du noch?
Die Raiders auf 2.
Ja, das hätte ich ihm, so hätte ich vorher nicht gedacht. Und bei den Raiders überrascht mich, wie vielschichtig diese Offense ist. Also man sieht es ja immer wieder, wenn Derek Carr die Bälle einfach in alle Richtungen verteilen kann. Und vorher haben wir gesagt, denen fehlt so ein klarer Number One Receiver. Ich würde sagen, sie haben immer noch keinen klaren Number One Receiver, aber sie haben einfach sehr viele gute Receiver. Und du kannst den Ball zu Renfrow werfen, du kannst ihn zu Ruggs werfen, du kannst ihn zu Edwards werfen. Und das macht diese Offense so gefährlich. Kenyan Drake gefällt mir auch richtig gut. Wenn Jacobs verletzt ist, ist der eine gute Anspielstation, kann den Ball auch laufen. Also diese Offense funktioniert und die Defense hält gut genug. Von daher gehe ich da mit und die Cowboys, damit hätte ich nicht gerechnet. A, dass die Offense so ein Feuerwerk ist mit Dak Prescott. Die Receiver, klar, die sind krass. Aber dass Dak Prescott so ein Feuerwerk zündet, hätte ich nicht gedacht. Und die Defense spielt auch besser als erwartet. Also da gehe ich mit deiner Überraschung auf jeden Fall mit.
Schnell genug? An dieser Stelle sagen, ja, genau. An dieser Stelle vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Unterstützt uns bei Patreon. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg. Ja.
Ey, es war eine schöne Folge. Es war herrlich, wie ich durchs Fenster gucken konnte und nebenbei beobachten, wie die Sonne langsam aufgeht. Inzwischen ist es hell, ja, also aus der Finsternis gestartet und jetzt ist es einfach, ja, es ist herrlich, herrlich. Ja, das ist eine krasse Folge morgens um 7. Okay, Leute, macht's gut. Viel Spaß mit der Sonderfolge am Freitag auf jeden Fall. Freitag 18 Uhr geht die online und viel Spaß mit der NFL. Wenn ihr heute schon guckt, viel Spaß dabei. Ansonsten viel Spaß am Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir hören uns dann wieder am Dienstag.
Tschüss.